I Went to Films. It's Not a Film School. Ein Audiokommentar von Markus und Martin.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von I Went to Films. Und auch in dieser Folge nehmen wir wieder einen Audiokommentar auf. Diesmal ist der Film, den wir uns anschauen werden, Christopher Nolans Interstellar aus dem Jahr 2014. Und wir werden gleich uns die Blu-ray bzw. den Stream angucken. Martin, du hast den Film ausgewählt und verrat uns doch bitte, weshalb.
Ja, ich glaube, es ist bei uns schon mehrfach durchgekommen, dass ich doch auch ein gewisser Christopher Nolan-Fan bin. Gerade weil er Filme macht, die wirklich fürs Kino gemacht sind und Bildgewaltigkeit versprechen. Interstellar habe ich damals auch im Kino gesehen, das allererste Mal. Und ich muss sagen, ich habe allein durch die Bilder und die Erzählung mit den Bildern einfach, war ich so gefasst von diesem Film, dass ich gedacht habe, okay, Christopher Nolan ist einfach einer, der fürs Kino, für Bilder Filme macht. Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Und dann natürlich auch nochmal anspruchsvolle Filme, sowohl inhaltlich als auch gestalterisch. Und deswegen habe ich gedacht, Interstellar gehört auf jeden Fall dazu. Und ich freue mich, dass wir den jetzt zusammen gucken werden.
Ja, ich habe den damals auch im Kino gesehen. Ich glaube, das war sogar mein erster Nolan im Kino. Fand den auch ganz großartig. Und finde auch interessant, finde es ganz gut, dass wir den nach 2001 besprechen. Den haben wir ja schon mal besprochen. Und genau. 2001 war ja im Prinzip der Meilenstein, der zumindest im Vorfeld des Films immer angeführt wurde. Und der, also drunter durfte es nicht sein, mehr oder weniger. Das war so die Messlatte, an der sich Nolan da messen musste. Und ja, ob das gelungen ist oder nicht, das würde ich sagen, können wir jetzt gleich besprechen, sobald wir uns den Film auch ansehen.
Das ist richtig. Und ich denke auch, wir nehmen nicht viel vorweg, wenn wir sagen, dass wahrscheinlich 2001 immer wieder mal von uns angesprochen wird, weil der ja auch irgendwie in derselben Kategorie spielt wie Interstellar. Und vielleicht noch ganz kurz die Warnung, wir spoilern natürlich auch den Film, also vielleicht noch ganz kurz die Info, dass wir ein bisschen auch voraussetzen, dass man den Film vielleicht kennen sollte oder zumindest dabei schaut und wir auch am Anfang schon Dinge vorwegnehmen, die am Ende erst aufgelöst werden. Also das als kleine Warnung. Ja. Und ganz kurz der Hinweis noch, unser Projekt kann jetzt auch bei Steady unterstützt werden. Der Link dazu steht auf unserer Website iwenttofilms.de. Wir freuen uns über einen kleinen Beitrag.
Alles klar. Dann, wir sind bei 0 Stunden, 0 Minuten, 0 Sekunden.
Genau.
Zählst du runter?
Das kann ich sehr, sehr gerne machen. Sind alle bereit?
Ja.
Auf los geht's los. 3, 2, 1, los. Und wir sehen das Warner Brothers Logo,
genau.
In so einem Sepia-Ton, muss man sagen, ne?
Ja, genau. In so einem, der ja schon so eine kleine Einführung dann gibt. Gleich geht das ja mit dem Paramount-Logo ebenfalls so.
Die Sterne passen übrigens diesmal sehr, sehr gut, muss man sagen.
Ja, so ein das bisschen, stimmt. Ne? Der ja dann so eine kleine Einführung auch gibt in das, oder in die historische Vorlage des Settings, in das wir ja gleich geworfen werden. Und auch schön die Musik, die wir jetzt schon hören.
Und auch sehr leise fängt die an.
Ja, das stimmt.
Und ich muss sagen, das ist was ich auch an Kino so liebe. Wenn einfach mit Bildgewalt gearbeitet wird oder generell mit Gewalt, also gewaltigen visuellen Eindrücken. Und da gehört natürlich der Ton und hier die Musik von Hans Zimmer auch dazu.
Der übrigens nur eine Seite Text hatte, bevor er die Musik schreiben konnte.
Achso, er hat das Drehbuch nicht gelesen, ne? Nee.
Oder nicht bekommen, besser gesagt.
Ja.
Ja, und hier haben wir ja schon diese schöne, sehr einfache Einführung in dieses Thema Staub.
Ja. Da fällt mir auch direkt ein, bei Staub natürlich auch dieser kirchliche Spruch mit Gedenke, Mensch, dass du Staub bist und zum Staub zurückkehrst. Also Staub steht ja auch für die Vergänglichkeit des Menschen.
Genau, Asche zu Asche, Staub zu Staub.
Genau.
Wobei man sagen muss, dass der Staub, mit dem wir uns ja gleich beschäftigen werden und der ja gleich eine wichtige Rolle spielt, ja durchaus ein historisches Vorbild hat. Das soll ja ein Zukunftssetting sein, aber es gibt ja ein historisches Vorbild für diese Ereignisse, die da passieren. Das ist die Dust Bowl in den 30er Jahren.
Okay, ja.
Also 30er Jahre natürlich stark eingeschränkt die durch die Weltwirtschaftskrise die Welt, in den USA dann die Great Depression. Und dann kam es eben noch besonders dann Mitte bis Ende der 30er zu verheerenden Staubstürmen in den mittleren Westen und in den Great Plains. Und die hat dafür gesorgt, dass der Landwirtschaft quasi völlig die Grundlage dort weggebrochen ist und wirklich jahrelange Dürren entstanden sind durch Desertifikation. Hier auch schön natürlich jetzt gerade dieser Orgelton.
Ja. Und wenn man bedenkt, dass wir uns ja auch quasi wieder kurz vor den 30er Jahren befinden, ist das natürlich auch ein realistisches Zukunftsszenario, gerade jetzt auch im Anblick auf Klimawandel und so weiter. Und auch, wie die Dame jetzt hier erzählt, wir haben uns kleine Streifen aufs Stoff umgebunden. Das hat natürlich aktuell auch eine nochmal andere Bedeutung,
ja, ja, muss man sagen. Film hat der Film hat seit Anfang 2020 durchaus nochmal andere Bedeutungsebenen erlangt. Aber hier sehen wir ja auch schön, wie extrem dieser Staub ist und wie er einfach alles benetzt.
Ja, wobei sie die Küche jetzt eigentlich ganz gut wieder hergerichtet haben, ne?
Ja, aber trotzdem allein, dass so viel reinkommen kann, ist ja schon absurd.
Ja, das stimmt.
Allein diese Vorstellung von ständigen Staubstürmen ist ja schon der Wahnsinn.
Ja. Ich muss dazu sagen auch direkt, mir gefällt dieses Zukunftsszenario sehr, sehr gut, weil es ist eben nicht so eine militärisch geführte, zerstörte Welt, sondern einfach nur, es geht nur um Staub. Und wir sehen ja relativ wenig von dieser Welt in der Zukunft. Eigentlich immer nur die Maisplantagen und mal verstaubte Straßen und ein paar Autos. Und es ist nicht so futuristisch in dem Sinne aufgebaut. Und das finde ich, macht diese Zukunft sehr, sehr realistisch. Für mich. Also ich kann sie sehr gut, ich kann mich sehr gut reindenken, weil sie halt nicht so abgedreht, abgespaced im wahrsten Sinne des Wortes ist.
Zum Beispiel, aber nur so lange, bis wir die KIs in dieser Zeit sehen.
Das stimmt, ja.
Ja, das soll ja auch bewusst eine zeitlose Zukunft sein. Es wird ja auch komplett vermieden, konkretes Jahr zu nennen, in dem das alles spielt oder in dem die Handlung ungefähr ist.
Ja, das ist ganz interessant, weil eigentlich spielt Zeit ja eine so elementare Rolle in diesem Film. Aber wir wissen gar nicht, wo, wann wir sind. Aber das ist wahrscheinlich auch schwer, weil wie willst du einem Film sagen, wann der spielt, während doch die Relativität eine so große Rolle spielt? Na, vielleicht ist das auch deshalb bewusst außen vor gelassen worden.
Ja, ich denke, es sollte bewusst zeitlos sein, damit der Film nicht irgendwann dated wirkt. Ne?
Also, ja, genau, ja. Ja.
Ne, da. Und da haben wir den Platten.
Genau. Ich finde, der Film hat auch einen sehr interessanten Humor. Jetzt gerade so dieses so die Frage nach dem Ersatzreifen und sein Sohn von Cooper, der sagt ja dann, das war der Ersatzreifen. Ich glaube, das ist der erste Witz wirklich in diesem Film. Und da kommen ja noch mehr.
Ja, vor allen Dingen, es ist ja nicht nur ein Witz, sondern er zeigt ja auch die Perspektivlosigkeit des Lebens in dieser Gegend zumindest aus. Mhm. Wir wissen ja auch nicht genau, wie es eigentlich auf der gesamten Welt aussieht. Wir wissen es ja nur, wie es in dieser Gegend aussieht. Aber wir wissen ja überhaupt nichts über große Städte.
Nee, genau.
Wir wissen nicht, wie es außerhalb der USA aussieht. Wir wissen gar nicht, gibt es vielleicht die Niederlande gar nicht mehr, weil die Polkappen geschmolzen sind in dieser
wissen wir nicht.
In dieser Welt. Wir wissen aber auf jeden Fall, dass Indien offenkundig deutlich mächtiger ist als heutzutage und in der Lage ist.
Oder zumindest war, weil das ist ja eine automatisch fliegende Drohne.
Ja, okay, ja, gut.
Aber das stimmt. Das mit dieser Drohne, das ist so das, was irgendwie am futuristischsten quasi jetzt hier in diesem Erd-Setting noch wirkt. Wobei das natürlich jetzt, die Drohne sieht jetzt nicht außergewöhnlich modern in dem Sinne aus. Das könnte eine zeitgemäße Drohne sein, ne?
Aber überhaupt, dass es indische Drohnen gibt, mitten in den USA, ist natürlich, das ist natürlich das Absurde.
Aber Cooper ist vorbereitet, ne?
Ja.
Ich finde natürlich auch schön, dass wir natürlich hier in einem Ernährungsproblem sind und die trotzdem einfach quer durch das Maisfeld fahren.
Wahrscheinlich, weil die Drohne wichtiger ist wie dieser Teil der Ernte. Ne?
Ja.
Weil das reicht ja ohnehin nicht für alle.
Stimmt. Und wer weiß, vielleicht ist auch dieses Feld schon längst von Mehltaub befallen.
Wobei, war das nicht der Weizen, der befallen war, weshalb man nur noch Mais anbauen kann?
Ach so, genau, so war es, ja. So, wir stoppen den Wagen knapp vor der Klippe.
Ja, wirklich knapp.
Ja.
Das ist jetzt auch so ein Humorpunkt.
Genau, ja. Und vor allem auch so ein bisschen dieses alleinerziehender Vater, ne?
Ja, ja, das erfahren wir ja nachher auch noch, was mit der Mutter passiert ist. Und später erfahren wir ja sogar, wo sie liegt.
Ja, stimmt, ja. So, und das ist zum Beispiel eigentlich auch ganz schön, wie die Beziehung zwischen Cooper und Murph also auch aufgebaut wird, dass er sie jetzt diese Drohnenbeute fliegen lässt. Und vor allem landen auch, ne?
Das ist ein Dell-Laptop, sehe ich gerade.
Ah. So, die Drohne ist gelandet. Cooper geht hin, sieht sie inspiziert. Oh gut, er hat sogar eine Kreissäge in der Hand. Das fällt mir jetzt erst auf. Ja.
Ja. Jetzt überlegen sie sich, warum die Drohne überhaupt so tief geflogen ist. Untermalt von dieser Spannungsmusik, was eigentlich ja komisch ist, weil das ist ja jetzt gar keine Spannungsszene im eigentlichen Sinne.
Ja, aber ich finde es schön, wie Murph so, also Murph hat wie sagt man, eine menschliche Art. Also so eine, also wie sie jetzt nachfragt, ja, sie hat doch, die Drohne hat doch niemandem was getan, wieso können wir sie nicht fliegen lassen? Ist auch interessant, wenn wir heute an Drohnen denken, denken wir natürlich eigentlich eher so an amerikanische Kampfdrohnen, die vielleicht sogar noch von einem deutschen Stützpunkt ausgesteuert werden und wo unglaublich viele zivile Opfer zu beklagen sind. Und Murph fragt in dem Moment einfach nur, sie hat doch niemandem was getan, können wir sie nicht fliegen lassen?
Als ob sie ein Lebewesen wäre.
Genau, ja.
Ja. Die Longview-Schule, die wir hier gerade gesehen haben, das war übrigens eine Schule in Kanada, wo ja auch diese ganzen Szenen gedreht wurden. Auch schön, wie der ganze Tisch hier mit dem Staub überfüllt ist.
Ja.
Und lustiger Zufall, Matthew McConaughey hat tatsächlich seinen Highschool-Abschluss an einer Longview High School gemacht. Aber die waren
Texas. Ach so, aber das ist Zufall, oder?
Der Ort, wo die das gedreht haben, hat halt diese Longview-Schule und er hat zufälligerweise auch da an einer Longview High School.
Okay, ja, ja. So, wir lernen natürlich jetzt in diesem Lehrer-Vater, Lehrer-Eltern-Gespräch, wie man das nennt.
Elternsprechtag.
Auch nochmal ein bisschen, genau so. Ja, wobei ich glaube, er ist extra herbestellt worden, ne, weil Murph wohl Probleme macht, ne?
Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, sie reden ja jetzt über den Sohn erst.
Ah ja, stimmt, richtig, genau. Jedenfalls, wir lernen jetzt mal diese Welt
auch
kennen, ne?
Und John Lithgow hat ja auch am Anfang gesagt, ne, das heißt Vater- oder Eltern-Lehrergespräch, nicht Großeltern-Lehrergespräch. Also das ist schon...
Stimmt, ja. Ich glaub, okay, das könnte schon sein, ja. Irgendwas Offizielles sein, ne? Ja.
Ja.
Und jetzt hören wir hören natürlich auch, dass Cooper eigentlich Ingenieur ist und sehr gut ausgebildet ist. Und wir haben ja eigentlich auch mit diesem Albtraum angefangen, wo er als Testpilot damals diesen Unfall gebaut hat. Und das finde ich jetzt zum Beispiel auch sehr, sehr interessant. Murph hat nämlich mit in die Schule ein altes Schulbuch von Cooper gebracht, wo die Mondlandung erklärt wird. Und die Mondlandung ist mittlerweile offiziell nur noch eine Inszenierung, um die Russen damals zu provozieren. Was ja eigentlich auch total aktuell ist, wenn wir mal an die derzeitigen Verschwörungstheorien und so weiter.
Verschwörungsmythen, sagt
man heutzutage. Mythen, genau, ja, richtig. Die, weil.
Ja, frage mich auch, ob Nolan das heutzutage noch so machen würde. Ich glaube, das würde er nicht mehr so machen, einen Verschwörungsmythos in seinem Film quasi nachträglich zu rehabilitieren. Innerhalb dieser fiktiven Welt.
Ah, aber weißt du was? Das Schöne ist, Cooper entdeckt ja später die NASA. Und wir erfahren ja, dass die NASA im Geheimen operieren muss. Und es kann natürlich sein, dass man, um die Raumfahrt damals, um ihr sozusagen ein schlechtes Image zu geben, gesagt hat, ja, das war auch nur inszeniert.
Ja, ja, gut.
Ne? Also das, ja. Deswegen, es passt schon. Es ist jetzt nicht einfach so.
Aber es wird ja nie im Film widerlegt, dass es doch stattgefunden hätte innerhalb dieser Filmrealität. Also von daher
genau, ja.
Muss man ja erstmal dabei bleiben.
Ja, na gut, wenn wir gleich aber sehen, was die NASA drauf hat, dann ist es sehr, sehr unglaubwürdig, dass die Mondlandung nicht stattgefunden haben soll, ne?
Ja, aber es wird halt im Film nicht, ne, es gibt halt keinen Hinweis darauf.
Nee, das stimmt, das ist, ja.
Der einzige Hinweis, den wir darauf haben, ist eben, dass es nicht stattgefunden haben soll.
Genau, ja. Ist auch schön, wie Cooper Murph sagt, ja, ich habe einen Verweis rausgeholt. Als wäre das irgendwie so eine richtig gute
Ja, ich habe auch irgendwie so ein Leistung. Bisschen das Gefühl, dass er auch so ein antiautoritärer Typ eigentlich ist.
Ja, ja, ja. Muss ich sagen, ist mir irgendwie auch sympathisch. Und vor allen Dingen auch, man muss ja auch sagen, ich finde es so liebevoll inszeniert, wie Murph einfach zu ihrem Vater aufsieht. Also diese Tochter-Vater-Beziehung ist einfach großartig. Also ich muss sagen, das berührt mich emotional am meisten, diese Beziehung zwischen den beiden. Und da muss ich auch sagen, ich hatte wirklich so Tränen in den Augen, auch im Kino schon, weil mich das so berührt hat. Weil dieser Film auch auf dieser, ne, auf Beziehung eigentlich aus ist. Ne? Das ist ja, eigentlich ist es auch ein romantischer Film.
Romantik, also weiß ich
also,
nicht.
Ja, was sozusagen also
ich meine, die wichtigste Beziehung ist ja Vater-Tochter, die würde ich nicht als Romantik natürlich. Bezeichnen.
Nee, das ist richtig. So war das auch nicht gemeint. Aber ich meine so diese ganze Liebe, die mit drin ist.
Hm. Ja, also ich muss sagen, das ist mir im Kino hatte ich das gar nicht so. Und ich war auch irritiert, als ich dann oft auch gehört hatte in Rezensionen, dass das so der emotionalste Nolan-Film wäre oder so. Oder dass er damit, womit er ja meistens auch Probleme hätte, dass er damit mal wirklich was funktionieren würde. Das hatte ich gar nicht so wahrgenommen im Kino. Jetzt beim, wo ich mir den Film gestern nochmal angesehen habe für die Aufnahme heute, kann ich das schon eher nachvollziehen. Das sind übrigens, viele von diesen Büchern sind entweder Autoren, die später dann Namen von Figuren wurden in diesem Film, oder Bücher, die Nolan gelesen hat zur Vorbereitung, also über schwarze Löcher etc., Astrophysik.
Ja.
Oder eben Bücher, die sonst irgendwie zum Thema passen. Ne, da sage ich gleich noch mal was zu, wenn wir dann später Nahaufnahmen sehen.
Ja.
Aber es ist auf jeden Fall kein Zufall, wie dieses Bücherregal aufgebaut ist von Murph.
Oh, das glaube ich sehr, sehr gerne. Vor allem, man muss ja auch dazu sagen, dass er hier der Physik-Nobelpreisträger auch im Hintergrund als Berater.
Wobei er das ja damals noch nicht war.
Nee, stimmt, ja.
Also die Rede ist von Dr. Kip Thorne.
Ja, vielen Dank für den Namen, das ist wichtig zu erwähnen.
Der hat dann 2017 den Nobelpreis für Physik bekommen.
Und hier auch sehen wir auch
interessant, schon
wieder den Staub.
Interessant, dass die Rede von 6 Milliarden Menschen ist. Wir sind ja inzwischen schon bei 8 Milliarden ungefähr.
Ja, vielleicht sind auch schon einige eingegangen. Das weiß man nicht. Vielleicht ist die Population auch schon zurück. Ne? Also das ist,
das meine ich ja.
Mhm.
Ja, und John Lithgows Figur wird oft als Millennial interpretiert, also als unsere Generation ungefähr.
Ah, okay.
Ich glaube, inzwischen müsste man schon fast eher sagen, dass er Gen Z auch sein könnte. Ist ja inzwischen auch schon ein bisschen vergangen, seitdem der Film rauskam.
Ja, okay, das kann
Das sein. Würde immer noch funktionieren. Auch schön, wie der Staub da oben liegt, ne?
Mhm, ja.
Ja, und diese Interviews, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob die selbst daraus stammen, ich glaube ja, aus einer Doku über die Dust Bowl von 2012, die, die Nolan gesehen hat.
Ah, und sind das Originale? Nein, die haben sie extra gedreht dafür.
Da bin ich mir jetzt nicht sicher, müssen wir gleich nochmal aufpassen, auf den, ob da was im Abspann steht. Das müsste ja im Abstand irgendwo erwähnt werden, wenn das...
Das ist interessant. Ja, stimmt, wenn es Archiven sind, ne? Ja.
Ja, oder wenn es eben aus dieser Dokumentation ist, dann müsste ja, das müsste ja irgendwie erwähnt werden vom Copyright her.
Ja, das stimmt.
Aber auf jeden Fall, die Inspiration für das Thema war dann auch so eine Doku über die Dust Bowl von 2012, was eben auch wirklich ganz extremes Thema war, weil das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Und hierzulande wird das natürlich auch nicht so intensiv rezipiert wie in den USA.
Ja, das stimmt.
Aber man muss sich mal vorstellen, ein Staat wie Oklahoma hat in der Zeit 2/3 seiner Bevölkerung verloren, weil die einfach ausgewandert sind in andere Teile der USA, weil die einfach nicht, weil die nicht mehr überleben konnten da, weil es gar keine Anbauflächen mehr gab.
Ja. Ich will einmal kurz noch an das Baseballspiel, bevor wir hier auch nochmal auf die Masken eingehen, die gegen den Staub aufgewirbelt sind. Die wir
inzwischen
sind.
Auch alle kennen.
Ja, wir haben eben ungewöhnlich viele Menschen gesehen, die wir sonst im Film eigentlich eher nicht sehen. Also bei dem Baseballspiel. Das ist so die, ich glaube, der einzige Moment, wo wirklich viele, ja gut, in der NASA sind auch noch viele am Arbeiten, aber so als Menschentraube, ne? So als Massenansammlung. Ja. Ist ja auch heute ungewöhnlich. Zumindest jetzt, wo wir aufzeichnen.
Ja, interessant.
Und wir merken, dass der Sandsturm gerade heftig weht.
Interessant ja auch, Popcorn bei einem Baseballspiel ist unnatürlich. Ne? Ich hätte jetzt lieber einen Hotdog. Also scheint Fleisch offenkundig als Ernährungsgrundlage gar nicht mehr zu existieren. Zumindest nicht mehr für die Normalbevölkerung.
Ja, und halt, wenn Mais halt das Hauptanbaumittel ist, ne?
Ja, das kommt halt noch hinzu. Das Material übrigens, aus dem der Staub verwendet wurde, ist irgendwas aus der Lebensmittelindustrie. Also das, wenn das die Schauspieler in den Mund bekamen, das war offenkundig nicht giftig.
Okay, gut, ja. Aber einatmen will ich es trotzdem nicht.
Ja, einatmen nicht, aber es ist auf jeden Fall nicht toxisch. So würde
ich sagen. Okay, ja, das ist schon mal gut. Ja. Wobei, es sieht wirklich sehr gut aus nach Sand. Ja, und hier sehen wir jetzt auch die Staubanomalie, also die über die Gravitation kommt. Mhm.
Ja, und jetzt auch zum ersten Mal von Cooper die Anerkennung, dass hier irgendwas nicht richtig läuft. Der Geist von
Murph.
Ja, genau, der Geist von Murph, der ja dann selber ist. Auch schön, dass hier schon, wie dieser Staub fällt, ja schon diese optisch der Aufbau später vorgenommen wird vom Tesseract. Und diese Linien, die sich da durchziehen.
Mhm, ja. Ja, das stimmt. So, Murph hat sich eine Decke umgehängt und geht in ihr Zimmer, wo Cooper auf dem Boden sitzt und die Linien dekodiert, die auf dem Boden.
Aus dem Binärcode was, ne?
Genau, ja. Er erkennt es, also Cooper erkennt, dass es sich um Gravitation handelt, weil die Münze auch
genau. Und freut sich darüber auch.
Ja, und sein Vater ist aber auch gut, der sagt,
kriegst du es noch weg, bevor fertig bist, es anzubeten, ja.
Ja, genau, es ist sehr schön, also.
Ja. Man fragt sich ja, was die eigentlich so für eine Beziehung haben, weil an sich.
Aber ist das denn der Vater? Er wirkt
nämlich der Stiefvater. Nein, das ist der Schwiegervater. Ja. Er sagt, ja, genau, meine Tochter ist gestorben. Das ist genau, ja dann, ja. Das ist ja McConaugheys Frau.
Ich finde, da passt das irgendwie ganz gut. Also ich meine, die verstehen sich, ne? Aber, also weil sie einfach wissen, dass sie auch eine Zweckgemeinschaft sind.
Ja, das ist die Frage. Würden die sich in unserer Gesellschaft besser oder schlechter verstehen, wie jetzt hier im Film? Das ist die Frage.
Ja.
Ist mir schwer, da eine Überlegung zu einem Ergebnis zu kommen. Weil ich finde, es könnte beides sein.
Wir haben jetzt wieder das Orgel, die Orgelmusik im Hintergrund von Hans Zimmer. Mhm. Und jetzt will Cooper abhauen, um zu den Koordinaten zu fahren, die ja scheinbar gar nicht so, also doch ein Stück weit weg sind, aber zumindest mit dem Auto erreichbar, ne?
Ja. Ja, so ganz klar, wo das alles ist, wissen wir ja auch nicht, ne? Ich meine, wo hat die NASA wohl ihren geheimen Stützpunkt nach dem Untergang der Welt, mehr oder weniger?
Also wenn man mal alle amerikanischen Filme zusammenzählt, gibt es, glaube ich, zahlreiche Stützpunkte in den USA, halt die irgendwo versteckt sind.
Ja, das ist halt die Frage. Ist es so oder ist es vielleicht einer der realen NASA-Stützpunkte? Ne? Das könnte ja dann zum Beispiel Texas sein, Houston. Ne? Das ist ja die Frage, ne? Oder haben die wirklich irgendeinen geheimen Stützpunkt gekapert dann irgendwann?
Ja, und wie macht man das halt auch, dass das keiner mitkriegt, ne? Aber wahrscheinlich kann man das machen, wenn alle Menschen in Sorge sind.
Ja, also schwierig wird es halt, wenn eine Rakete in die Luft schießt, dass es keiner mitkriegt.
Ja, das stimmt.
Aber zumindest, dunkel. Also ich meine, wir haben zwar diese Dust Bowl-Situation, aber wir haben ja scheinbar keine totale Dürre, ne? Das ist ja der zweite große See, an dem wir vorbeifahren, oder Fluss. Also Wasser gibt es ja interessanterweise.
Aber das muss ich auch sagen. Deswegen finde ich diese Zukunft, die wir da sehen, auch ziemlich gut, weil sie eben nicht so dieses völlig überzogene Zerstörung ist. Weißt du, was ich meine? So mit irgendwo Kampfroboter laufen rum und es brennt alles. Ja, genau.
Das ist ja nochmal was anderes. Aber ist ja insofern auch interessant, als dass Desertifikation heute sogar noch gefährlicher ist wie in den 30ern. Mhm. Weil diese Staubpartikel heute mit Giftstoffen angefüllt sind, die es damals nicht in der Menge gab.
Also, stimmt, ja. Wir haben jetzt hier gleich einmal wirklich eine ungewöhnlich gruselige Sequenz. Mhm. Also Cooper möchte jetzt diesen Zaun mit dem Bolzenschneider aufschneiden und geht mit der Lampe hin, leuchtet an den Zaun. Und jetzt setzt er gleich den Bolzenschneider an, weil es steht ja auch kein Schild, was da ist oder so. Ne? Ich glaube, nur irgendwas mit Betreten verboten oder so war da gerade. Und jetzt geht da Licht an. Aber auch seltsam, dass sofort das Tor aufgeht, ne?
Ja. Hat jetzt so eine Art IT-Moment, ne?
Ja. Achso, wir sehen ja gleich erst, dass es Tars war, der ihn da
Ja, das haben wir
auch da verhört, ne? Das ist auch irgendwie witzig.
Vor allen Dingen, wir sehen ja. Wie gefällt dir denn das Design der Roboter?
Ja, ich muss sagen, eigentlich gut. Also, ich meine, ich weiß natürlich auch. Ja, also es ist ja so, also ich weiß ja auch, dass sie auch aus 2001 sozusagen nachempfunden sind, dem Monolithen oder zumindest sein sollen. Das sehe ich jetzt so erstmal nicht da drinne. Aber
das habe ich auch.
Ich finde es gut, dass sie so ungewöhnlich Roboter, so ungewöhnliche Roboter sind. Das finde ich gut. Also, aber ich finde sie halt als Roboter eigentlich auch irgendwie ein bisschen unpraktisch. Aber wenn wir später sehen, was die alles können, denke ich mir wieder so, oh, die sind doch ziemlich gut.
Ja, der Schweizer Armee-Roboter.
Ja, genau, ja.
Ich weiß nicht, mich spricht dieses Design von dem übergroßen Tetris-Block irgendwie nicht an. Ich finde es auch nicht praktisch. Ich finde zum Beispiel völlig unpraktisch, dass der geht und keine Rollen hat oder Raupen.
Na gut,
ich finde, das gibt für die eigentlichen Einsatzgebiete keinen Sinn. Meiner Meinung nach.
Ja, aber wir sehen ja, was er sozusagen noch drauf hat. Ne? Also ich meine,
ja, aber
wie fürs gesagt, Gelände das ist er ja wieder gut, ne?
Das würden aber, glaube ich, grundsätzlich Raupen auch schaffen.
Ja, das stimmt. Und wahrscheinlich, gut, die ganzen Mars Rover sind ja auch eher so als.
Eben. Und also wie gesagt, ich glaube, das ist halt sehr viel unnötige Technik.
Ja.
Michael Caine als Professor Brandt. Ganz, ganz großer Schauspieler. TARS übrigens ist eine Abkürzung für Technically Artificial Robotic System.
Ah, cool. Und CASE?
Das weiß ich. Das ist, glaube ich, keine. Also vielleicht ist es einer, aber die habe ich jetzt so nicht.
Ja.
Und KIP, das ist ja der dann bei Dr. Man.
Ja.
Der ist natürlich dann eine Anspielung an den wissenschaftlichen Berater Kip Thorne. Wes Bentley kennt man ja heutzutage vor allem aus den American Horror Story, aus mehreren Staffeln.
Also Cooper und der Professor kennen sich ja.
Ja.
Von früher, ne?
Ja. Ist halt auch so ein Spruch. Was? Die NASA?
Ich muss sagen, das ist wieder sehr amerikanisch. So dieses, es geht einfach irgendwo im Hintergrund eine große Tür auf und du stehst direkt unter der Rakete, ne?
Ja, da kann man sich jetzt natürlich auch drüber streiten, ob das so sinnig ist, den Konferenzraum quasi direkt da an der Rakete zu machen.
Ja, das stimmt. Und was ich hier ein bisschen komisch finde, ist, dass Murph im Prinzip, vielleicht hat die schon alles gesehen, ne?
Mhm.
Und jetzt der Konferenzraum wieder zu.
Ja, Murph ist ja offenkundig die ganze Zeit bei denen, während ein Cooper von TARS noch verhört wird.
Ja, seltsam.
Jetzt haben wir es ja gerade gehört, ne? Weizen und Okra sind offenkundig ausgestorben.
Auch der Mais
wird auch nicht ewig überleben. Ne? Und damit wäre ja nun, Kartoffeln gibt es ja auch nicht mehr.
Ja.
Beziehungsweise, ich glaube, das mit den Kartoffeln ist eine Anspielung an die an Irland, an die Hungersnot in Irland. Ja, und jetzt haben wir hier schon mal diese Diskussion über die Frage, hier bleiben oder woanders hin. Die ja sich später als eigentlich eine ganz andere Diskussion rausstellt, weil es geht ja Professor Brandt überhaupt nie um die Frage hier bleiben. Sondern es geht ja eigentlich nur noch um die Frage, wer geht woanders hin. Ja? Das kommt ja später auch noch auf.
Das fällt mir gerade auch noch ein, wo wir sind ja jetzt als Zuschauer auch noch gerade, wir sind ja auch noch im Unklaren, was Professor Brandt eigentlich plant.
Genau, ja, das kommt ja später erst.
Und wir erleben aber schon, das Thema Ehrlichkeit spielt ja auch eine große Rolle, ne? Und erst ganz am Ende merken wir hier dieses mit den 90% oder 95% Ehrlichkeit. Ja. Und Brandt baut seine ganze Mission ja auf einer Lüge auf. Ja.
So, auch schön, das Schiff heißt Endurance, benannt wahrscheinlich nach dem Expeditionsschiff von Ernest Shackleton, der als erster die Antarktis umkreisen wollte, das aber nicht geschafft hat, sondern das Schiff ist irgendwo in einer Eisscholle stecken geblieben und man konnte aber die gesamte Besatzung retten, was natürlich dann, obwohl die Mission eigentlich fehlgeschlagen ist, dann doch ein Erfolg war, weil man eben alle Leute retten konnte.
Also ein bisschen wie Apollo 13, die ja auch als
vor allen Dingen natürlich Anspielung an das, was hier im Film passiert, ne?
Ja, ja.
Die Expedition eigentlich scheitert, aber trotzdem wird die Menschheit gerettet. Oder werden alle Menschen gerettet, so rum.
Ja, und jetzt, das ist halt jetzt echt stark, genau. dass Brand ihn manipuliert mit Hilfe der Kinder.
Ja, vor allen Dingen, das wäre ja an sich kein Problem, wenn er es ernst meinen würde, aber darum geht es ihm ja nie tatsächlich, die Kinder zu retten.
Ja, aber er muss es tun, weil, und das muss ich sagen, das finde ich auch wiederum stark, das ist ja das, was wo man heute auch schon dran forscht, wie kann man diese psychologischen Dimensionen der Raumfahrt eigentlich auch bewältigen? Mhm. Ne? Und du musst ja echt mit Manipulation irgendwie arbeiten, scheinbar. Weil das kann kein Mensch packen. Mhm. Bei aller Bewunderung für diesen Film, was ich einfach nicht mag oder nicht verstehe, je nachdem, das kann man auslegen, wie man will, ist dieses Sprechen darüber, dass es irgendwelche Wesen das platziert haben.
Ja.
Und also irgendwie braucht der Film, also der Film geht schon mal viel, viel weiter, finde ich, als 2001. Also also zum Beispiel, wir brauchen hier bei Interstellar, da braucht es nicht diesen, du hast es damals, glaube ich, LSD-Trip genannt. Ja. Ne? Mhm. Das braucht er nicht und das finde ich sehr, sehr gut, weil der weitergeht. Aber der Film kommt nicht drüber hinaus, irgendwie von so einer Begrifflichkeit wie irgendwelche Wesen oder früher hätte man vielleicht auch Gott oder irgendwas gesagt oder Fügung, also sowas, ne? Und das
Außerirdische,
genau, richtig. Also das finde ich, das ist eine Schwäche, aber ich hätte jetzt auch keine bessere Lösung. Aber das ist etwas, was mir wirklich nicht gefällt.
Aha. Weil es überhaupt auftaucht oder weil es nicht weiter wirklich ausgeführt wird? Also am Ende haben wir ja noch diese Erklärung, das sind weiterentwickelte Menschen, die in der fünften Dimension denken können, bla bla bla.
Ja.
Aber das wird ja auch nur reingeworfen tatsächlich, das wird ja auch nicht wirklich weiter aufgelöst. Also liegt es daran oder stört es dich, dass es das überhaupt gibt?
Ja, dass es das gibt, dass die halt von diesen Wesen irgendwie sprechen. Das ist so. Ja, ich weiß nicht, das ist so das die letzten Prozente, die, sag ich mal, fehlen an dem Film.
Okay. Ja, kann ich nachvollziehen, aber es geht ja eben gerade darum, dass das kein hat er ja gesagt, dieses Wurmhaus ist kein natürliches Phänomen. Ja. Also es muss ja irgendwas sein, was ihnen auffällt, warum sie dorthin gehen.
Das stimmt,
und
das stimmt.
Also ein nicht natürliches Phänomen kann ja nur durch etwas, und zwar durch irgendeine Form von denkendem Wesen entstehen.
Nein, das ist richtig. Und ich verstehe auch, dass es wahrscheinlich für das filmische Erzählen zu kompliziert oder nicht konkret genug wäre, wenn man es nicht irgendwie mit einer Art Subjektivität versieht. Es muss ein Akteur sein. Es ist wahrscheinlich zu schwierig zu erklären, dass es einfach ein unerklärliches Phänomen ist.
Ja, vor allen Dingen, dann würde ja auch später dieser ganze Teil im schwarzen Loch würde ja nicht mehr funktionieren. Weil da geht es ja auch darum, dass der Tesseract so dargestellt wird, dass Cooper nicht verrückt wird, wenn er ihn sieht.
Hm? Ja. Das stimmt. Also das ist jetzt auch nur eine Kritik auf sehr, sehr hohem Niveau. Und weil der Film einfach auch mit mir ja sehr viel macht. Wir lernen jetzt das Labor kennen, wo im Prinzip der Plan B vorbereitet wird, also eingefrorene Eizellen, um die Population und ich glaube auch die Tierwelt, meine ich, ne? Oder geht es nur um die Menschen? Ich weiß es gar nicht.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Tiere auch noch mitnehmen ins All.
Nee, ich glaube, das wurde, glaube ich, nicht besprochen.
Nee, glaube ich auch nicht.
Wir sind im Büro von Professor Brand und wir sehen die Gleichung an der Tafel.
Mhm.
Und wir erfahren erst später, dass er schon viel früher erkannt hat, dass er diese Gleichung, und es geht ja im Prinzip darum, wie war das nochmal, Relativitätstheorie mit Quantenphysik mit Gravitationswellen gleich, also diese beiden Theorien zusammenzubringen. Genau. Also, okay, ja. Da müsste man jetzt nochmal genau einen Physiker fragen. Aber es geht im Prinzip darum, diese zwei großen Theorien zusammenzuführen. Mhm. Und das ist halt Professor Brand nicht gelungen.
Genau.
Das ist ja das, was Murph dann später gelingt.
Genau.
Damit, also mit Hilfe der Daten ihres Vaters. Und eigentlich hat Cooper, wir merken das hier bei dem Gespräch mit seinem Stiefvater, mit seinem Schwiegervater, dass er eigentlich schon einen Entschluss gefasst hat, also auf diese Mission aufzubrechen. Und er redete sich das auch schön, ne? Also er will endlich was tun, weil er ist auch nicht Farmer in dem Sinne. Er macht es halt, weil es gemacht werden muss.
Ja, weil die Menschheit halt sonst verhungert oder weil er halt in der Lage ist, halbwegs diese Maschinen noch zu bauen und nachts oder zu reparieren.
Gut, man sieht ja auch, er ist Farmer und geht die Sache aber an wie ein Ingenieur, ne? Und ich muss auch hier sagen, das ist eine Szene, die mich wirklich sehr, sehr stark berührt, sehr emotional berührt. Also allein, weil man einfach ja jetzt schon ahnt, was passiert, werden die sich überhaupt jemals wiedersehen, die zwei.
Ja, wir wissen ja, es passiert, aber sehr unterschiedlicher Art.
Genau. Und man muss auch sagen, Murph hat ja auch schon ihre Mutter verloren. Und jetzt will ihr Vater gehen.
Ja.
Und also ich muss sagen, also das zerreißt mich auch, wenn ich das sehe. Also wirklich, ich finde das, für mich ist das so, also auch mit dieser leichten Musik im Hintergrund.
Ja gut, also mich berührt es jetzt nicht so extrem, weil ich ja zum einen, weil es ja nun mal gemacht werden muss innerhalb der Handlung, ne? Also das Problem ist natürlich. Und es ist uns ja auch schon zumindest vorgegaukelt worden, dass es getan werden muss, weil sonst Murph ja überhaupt wahrscheinlich nicht kein langes Erwachsenenleben haben wird.
Ja. Aber auch ja, das ist halt so, ich meine, wir wissen ja jetzt, dass Cooper es selber ist, der eigentlich bleiben will. Ja. Ne? Ja, und vor allem auch Murph hat's entschlüsselt. Sie hat entschlüsselt, bleib, beziehungsweise stay im Englischen.
Ja.
Und
ja,
ich komme wieder wann, ja, das ist
Da hat er auf jeden Fall nicht gelogen. Auch wenn es wahrscheinlich ziemlich knapp war.
Ja. Das ist eigentlich sehr schön gemacht, weil so. Ich erinnere mich auch an ein Experiment, was man gemacht hat, um halt ein bisschen zu zeigen, wie relativ Zeit ist. Da hat man zwei Atomuhren genommen. Die eine stand irgendwo am Boden und die andere ist durch die Weltgeschichte geflogen, also mit hin und her geflogen. Dann hat man sie wieder zusammengebracht und verglichen und diese beiden Atomuhren gehen echt unterschiedlich. Also die hatten dann eine Zeitabweichung. Und das ist ja hier auch sehr, sehr schön jetzt gezeigt mit den Uhren, um das zu zeigen. Also ich meine, ich finde das auch unglaublich schwierig, sich vorzustellen, Relativität, ne? Aber der Film macht das ja wirklich eigentlich ganz anschaulich.
Ja. Wobei, ich sag mal so, diese Experimente, dass man im Zug oder im Flugzeug, dass man da einem da die Armbanduhr anders läuft, dann als wie wenn man die ganze Zeit am Boden ist, das kennt man ja eigentlich auch durchaus, das ist ja jetzt nichts Neues. Und es ist auch übrigens ein Unterschied, kann das teilweise schon sein, auch mit Höhenunterschieden. Ne? Also GPS hat, glaube ich, 38 Sekunden Unterschied im Vergleich zu Fahrzeugen, die hier auf der Erde rumfahren.
Ja, das kann sein, ja.
Und was aber auch ganz schön war hier gerade an der Szene oder ganz interessant war, er spricht ja davon, ne, wenn ich im Kälteschlaf bin oder mit Lichtgeschwindigkeit fliege etc. Und das war etwas, was Dr. Kip Thorne lange Nolan ausreden musste, die Idee, schneller als Lichtgeschwindigkeit zu fliegen.
Ja. Aber im Prinzip tut er das doch, indem er dann durchs Wurmloch fliegt, oder? Weil das ist ja außerhalb von. Oder?
Das wird ja nicht erwähnt, wie schnell er da ist.
Nee, aber ich glaube, man kann da wahrscheinlich auch die Geschwindigkeit nicht bestimmen, ne?
Nee.
Weil es keinen Bezug gibt. Es gibt ja keine Relation. Gibt
ja, kein, ja.
Ja. So, dieser Akkord. Und da, ich muss sagen, das tut so weh. Und vor allem auch diese Einstellung finde ich so großartig, weil die ja schon die Rakete ein bisschen darstellt, ne? Diese Kamera an dem Auto.
Mhm.
Und er guckt auch noch mal, ob seine Tochter nicht doch da ist.
Mhm.
Murph rennt raus.
Ja.
Ihr Opa hält sie fest. Wir sehen nur die Staubwolke. Und das ist Kino. Ganz ehrlich, das ist Kino. Wie hier leichte Zufahrt auf Murph. Wir sehen wieder das Auto an der Seite. Staub. Wir hören im Hintergrund den Countdown. Cooper hat Tränen in den Augen, sitzt am Steuer. Und dann schneiden wir jetzt gleich um auf die Raketen, die Triebwerke, die zünden. Und wir sehen nur diese Gewalt. Und auch nur einen Ausschnitt. Wir sehen einen Ausschnitt von dieser Rakete mit diesen abfallenden...
Die mitten im Gebäude startet.
Das ist halt genau, die im Gebäude. Ja. Und wir sehen echt nicht viel. Und das, ich muss sagen, das ist so großartig. Also, das packt mich so unfassbar.
Ja.
Und auch dann diese trockene Kommunikation, die da im Hintergrund dann läuft, ne? Also Tars übernimmt das ja, ne?
Mhm.
Und hier haben wir wieder Witz, ne?
Ja. Ja, Tars ist, finde ich, sowieso der beste Komiker im Film.
Ja, ja. Genug Sklaven für meine Roboterkolonie.
Wir haben ihn auf Humor programmiert, dass er sich besser einfügt.
Ja. Also mir fällt noch auf, dass hier Tars und auch Case ja auch so ein bisschen diesem Supercomputer von, war das Dell oder so, der ja auch mal bei dieser Game Show oder was mitgemacht hat.
Das weiß ich jetzt gar nicht. Ja, schön auch jetzt, der Ton ist weg, wenn wir im All sind, ne?
Ja, ja, das ist relativ konsequent gemacht worden, ne?
Ja.
In dem Film.
Ich glaube, wir hören es nur einmal, wenn nachher bei Dr. Man dann die Schleuse da explodiert. Dann hören wir, glaube ich, für einen kurzen Moment noch, bevor das Vakuum einsetzt.
Ach so, den Knall. Ja, genau.
Mehr hören wir, glaube ich, nicht einmal.
Wie der ganze Sauerstoff dann entweicht, ne?
Ja.
Boah, das ist für mich halt einfach auch so unvorstellbar, ne?
Das finde ich auch sehr schönes Design mit diesen sich bewegenden Konsolen.
Mhm. Und wir erkennen ja auch, das ist, glaube ich, auch, er ist damals den Prototypen geflogen, ne? Das ist ja der Albtraum, den wir hatten.
Das scheint so zu sein, ja.
Also es sieht doch vom Design sehr ähnlich aus.
Vielleicht haben sie ihn ja deswegen auch ausgesucht, ne? Oder
ja.
Mitgenommen, als sie gesehen haben, wer das ist.
Richtig. Ja, vor allem, das schien ja sofort festzustehen, dass Cooper da hochfliegen soll, obwohl er ja quasi eigentlich nur als Eindringling gekommen ist.
Mhm.
Hier ganz wichtig, genau, Tars erklärt jetzt, dass absolute Ehrlichkeit nicht immer gut ist.
Ja.
Auch jetzt, wir merken, wie jetzt, also ich muss sagen, das ist, also da hat Hans Zimmer wirklich nochmal alles reingesetzt in diese Musik. Ich finde, das ist so spannungsgeladen. Und es geht ja eigentlich nur darum, dass die andocken.
Ja.
Und warum ist das so spannend? Also es ist halt super gemacht.
Was ich mich so ein bisschen frage, ist, die arbeiten ja alle im Geheimen, die NASA.
Ja.
Wo haben die eigentlich die Kohle her?
Ja, das ist eine gute Frage.
Also das ist irgendwie, der Film macht ja sehr subtiles Worldbuilding, aber ich finde, bei der NASA an sich versagt da so ein bisschen in dem Moment, weil da ist mir zu viel behauptet, als dass es wirklich gezeigt wird. Ja. Das ist natürlich jetzt wichtig, dass wir diese Undock-Situation auch so dramatisch erleben.
Ja, ja, ja.
Weil das ja später wiederkommt.
Ja, das stimmt. Und man muss auch sagen, ich finde, es ist echt irgendwie cool gemacht. Vor allem, dass sie das auch irgendwie händisch machen müssen irgendwie, ne?
Ja, wie willst du es sonst machen, ne?
Auch sehr schön, wie da die Mechanik fasst, ne? Das ist ja auch wichtig.
Ja.
So, jetzt wird die Schleuse geöffnet. Und die Kommunikationsverbindung hergestellt.
Ja. Und Sie können
und gleich starten wir in die Rotation.
Ja, auch natürlich ne, eine große, runde, rotierende Raumstation. Ne? Kennen wir ja auch schon aus 2001.
Genau, ja.
Und ist auch tatsächlich, da ist 2001 bis heute noch stilbildend. Das ist also sehr häufig werden so bei Ingenieurswettbewerben oder bei Jugendforschwettbewerben oder sowas für Raumstationen werden sehr häufig solche von 2001 inspirierten Entwürfe bis heute eingereicht.
Ja gut, es ist auch ja, es ist ja irgendwie sinnvoll, weil wie willst also das ist ja die einfachste Möglichkeit, Gravitation herzustellen. Und jetzt bereiten sie alles vor. Auch schön, wie die Musik quasi wie so zu so einem Balltanz, sag ich mal, sich aufbaut.
Ja, aber diesmal ist es aber nicht an der schönen. Nee, was war es denn? Was war es denn bei 2001?
Ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Sehr gut. So, jetzt wird Case aktiviert, der auch ja schon auf der Endurance wartet. Was ich mich immer frage, ist, wie die mit diesen Anzügen und den Handschuhen diese ganzen Schalter bedienen können. Also das.
Ich meine, die sind gar nicht so klobig, wie die immer aussehen. Ich meine, das habe ich mal irgendwo gelesen. Die sind wohl gar nicht so extrem klobig, wie das immer aussieht.
Ja. Jetzt, wo die Endurance anfängt zu rotieren, muss ich sagen, also es wird einem schon ein bisschen schwindelig, ne? So wie diese Erde unten vorbeizieht und wie auch das Licht sich die ganze Zeit bewegt.
Aber ich finde, vor allen Dingen sieht man bei diesen Szenen auch sehr stark das Modellhafte, ne?
Ja, doch schon. Ja. Aber das ist auch echt, ich finde immer, also ich finde, all ist sehr, sehr schwierig, plausibel zu machen. Aber es ist schon gut gemacht. Also weil hier zum Beispiel auch mit dem Licht, wie das immer so wandert, ne?
Gerade das Licht, finde ich, zeigt an, dass es ein Modell ist, weil es eben Licht- und Schattenwürfe von was in einem kleinen Maß, von das sind, was einen kleinen Maßstab haben muss und nicht von dem großen.
Ja.
Also Licht- und Schattenwurf ist eigentlich das, was ein Modell oft das Genick bricht.
Ja, ich weiß, was du meinst, ja. Hier gerade dieses Bild, die Endurance von außen.
Da wieder geht's, weil wir haben hier nicht wirklich Schatten. Also Schatten halt nur auf der Rückseite und ne, da sieht's nicht so extrem aus.
Ist auch schön, wenn du gesagt bekommst, ja, die Flugbahn sieht gut aus, wir haben 2 Jahre bis zum Saturn kalkuliert. Du denkst ja auch so, mein Gott, was sind das für Dimensionen, ne?
Ja. Muss ich mir mal überlegen, das sind ja dann mit Hin- und Rückfahrt 4 Jahre.
Jetzt kommt das Gedicht von Professor Brand, was ja auch immer wieder eine Rolle spielt. Und das ist einfach schön gemacht, wie die Beschleunigung einsetzt und wir gar nichts von diesem Schub hören oder mitkriegen.
Nee, können wir ja nicht. Also wir sehen ja, wie es sie in die Sitze presst, ne?
Ja. Ja, Akkord klingt nach und wir sehen, wie die Erde kreisend sozusagen, also sie rotiert ja nicht, aber die Endurance rotiert ja.
Ja gut, die Erde rotiert ja auch, ne?
Ja, genau. So, und jetzt machen sich alle bereit für den Kälteschlaf. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, ich würde es, glaube ich, nicht machen.
Ja gut, du hast ja keine Wahl, ne?
Nee, das stimmt.
Ist natürlich auch nochmal so eine Ähnlichkeit zu 2001, ne? Der Kälteschlaf. Und nur der Roboter ist da.
Ja.
Hattest du 2001 gesehen, als du dir den im Kino angesehen hast, oder hattest du den da noch nicht gesehen?
Doch, den hatte ich schon gesehen, ja.
Hast du jemals an Tars oder Case oder irgendeinem von diesen Robotern gezweifelt? Oder misstrauisch? Ah. Warst du misstrauisch?
Nein, war ich nicht.
Trotz, dass du Herr kanntest.
Ja, richtig. Ja, finde ich, ich finde es eine super gute Frage und ich bin gerade selber erstaunt, aber nein. Und ich glaube, Das liegt an dem Humor. Ich glaube, das ist wirklich der Trick. Und das finde ich, das wirkt auch plausibel. Und hier, warte mal, diese Einstellung muss ich kurz noch mal irgendwie was zu sagen. Das sieht ja ein bisschen aus wie eine Beisetzung, ne?
Das ist es ja auch de facto.
Ja. Ja.
Da werden ja die Vitalfunktionen fast komplett runtergefahren.
Mhm.
Ja, nee, also tatsächlich, ich meine mich zu erinnern, dass ich durchaus immer ein bisschen skeptisch gegenüber TARS war, über weite Strecken des Films, weil ich natürlich...
An HAL gedacht hast, ne?
Ja, weil ich
ja. Mhm.
Natürlich mir nicht sicher war, ob er wirklich hundertprozentig... Aber stattdessen sind es ja dann, das ist ja der Witz, stattdessen sind es ja dann ja. Die Menschen, die am unmenschlichsten ja. reagieren in diesem Film später.
Das stimmt. Das ist eigentlich auch nochmal eine interessante Beobachtung, wie sich das über die Jahre verändert hat. Also man hat wahrscheinlich auch, ich könnte mir vorstellen, dass es damit auch zusammenhängt, dass man auch in der Weltraumforschung jetzt mehr erkannt hat, dass der Mensch eine große Schwachstelle ist und nicht die Technik. Ne?
Ja, gut, es ist ja so, dass bei 2001 ist ja theoretisch die Technik auch nicht die Schwachstelle, sondern es sind ja die Menschen, die sich nicht dann für das Projekt opfern wollen.
Ach so, ja, ja, richtig, du hast
also.
Ja, 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 ja. Ja. Stimmt.
Ja. Viele Szenen mit TARS sind übrigens nicht CGI, sondern das war tatsächlich das echte Ding und dahinter stand einer, der dann
so Puppenspieler gemacht hat?
Ja, oder? Genau, den Puppenspieler gemacht hat und der dann mit den Armen am Hebel gezogen hat, wo du TARS äußere Beine quasi nach vorne sich gesteckt haben und der dann den rechten Fuß im Mittelteil hatte und den dann nachgezogen hat oder gedrückt hat aus seiner Sicht.
So, jetzt
haben wir das erste Mal wieder einen Rückblick zur wartenden Familie.
Genau. So, Murph ist immer noch sauer. Sie will die Nachricht nicht.
Genau.
Ja. Das ist auch wieder so ein kleiner Witz, ne? Also Murph soll von Professor Brandt gefördert werden und ihr Großvater sagt, ja, also ihre Lehrer hält sie schon längst zum Narren. Sie kann es ja auch gerne mal bei ihnen versuchen.
Das ist natürlich jetzt hier, was wir sehen, ultra künstlich aussehendes Bild, aber es sieht natürlich total super aus.
Es ist ein tolles Bild. Es ist ein tolles Bild, ja, ja. Und ich muss sagen, das ist für mich auch so dieses, für mich war das auch, das ist so Kino. Auch hier diese, wie klein eigentlich alles Menschliche ist. Ne? Wir sehen diesen winzigen Punkt da am Saturn vorbei huschen.
Ja.
Und war diese übrigens, Weite, diese Verlorenheit, ne?
Hier konnte jetzt Nolan etwas machen, was Kubrick nicht gelungen ist, nämlich den Saturn nehmen. Das war nämlich ursprünglich auch bei 2001 angedacht, aber die sind einfach dran gescheitert, die Ringe des Saturn plausibel darzustellen.
Mhm.
Und das ist halt Nolan hier jetzt gelungen.
Ja, ja. So, Cooper kriegt nochmal Videonachrichten von seinem Sohn und seinem Schwiegervater.
Genau.
Aber Murph ist immer noch nicht bereit.
Ja, das, ich glaube, bis zum Erwachsenenleben nicht, ne?
Nee, erst als Professor Brandt stirbt. Dann sehen wir sie das erste Mal.
Vorher schon, oder? Wo sie sein Alter erreicht. Wo sie so alt ist wie er, ja, als ja, er ja. geht. Da nimmt sie, glaube ich, zum ersten Mal was auf.
Stimmt, ja. Das ist auch ein sehr menschlicher Dialog. der eigentlich auch nochmal zeigt, dass die Menschen eigentlich auch noch nicht bereit sind, diesen Wahnsinn sozusagen zu machen. Also, Doyle ist das, ne?
Ja.
Der irgendwie gerade darüber den Kopf sich zerbricht, dass hier eine Wand aus Aluminium ist und dahinter ist einfach nichts. Es ist nichts, kein, ne? Da ist einfach über ewig lange Strecken nichts.
Ja, deswegen erzählt Cooper ja auch diese Geschichte mit den Einhandseglern, die nicht schwimmen können.
Ja. Hier haben wir gerade echt ein bisschen Atmo gehört. Hast du das gehört? Also dieses Grummeln.
Das ist aber, glaube ich, ist das nicht das, was auf dieser Musik ist, die er da hört? Das ist doch so eine Beruhigung.
Ach ja, stimmt, genau. Das, genau, der hat, ja, richtig, ja, ja, stimmt, ja. Und man merkt natürlich auch hier in den Dialogen, dass man wirklich versucht hat, möglichst viel zu erklären.
Mhm.
Also ich glaube nicht, dass sich Raumfahrer, die ja auch Wissenschaftler sind, so unterhalten würden. Aber das muss man ja auch einfach machen, ne, um sozusagen Informationen weiter zu
bringen. Wobei es ist ja nicht so ganz klar, was Cooper eigentlich ist von seiner Ausbildung her.
Wir wissen ja, glaube ich, nur Ingenieur irgendwie, ne?
Ja, und Ingenieur und so. Wäre ja dann niemand unbedingt, der jetzt jedes Detail von Astrophysik kennt.
Das stimmt, ja. Wobei ja auch, ich glaube, Astronauten sind ja schon ziemlich breit gebildet, ne?
Also ja, die Astronauten sind ja irgendwelche Wissenschaftler meistens.
Ja, genau. Ja, Wissenschaftler und Piloten und alles Mögliche, ne? Sportler quasi auch. Mhm. Und das ist, muss ich sagen, das war für mich, ich bin da sehr dankbar über diese Erklärung.
Die Nolan aber auch ganz dreist geklaut hat aus Event Horizon.
Ja?
Ja, da wird ein Wurmloch genauso erklärt, 1997 in Event Horizon.
Ja, ja, aber wie willst du es sonst erklären?
Nein, also, ist ja okay, aber es ist halt keine, aber ich sag mal so, da hat er jetzt aber auch nicht viel Mühe reingesteckt in dieser Erklärung. Ja,
aber wie hätte das anders machen können, ne? Individuell?
Ja.
Also,
ja, ist schon klar, aber ne, es ist halt, ne? Ich weiß noch, vielleicht ist es auch aus, was weiß ich, irgendeinem Stephen Hawking Buch oder so erklärt, das kann sein.
Ja, eben, genau, ja, ja.
Aber es ist eben ganz interessant, dass das in so einem B-Horror-Movie in den 90ern genauso erklärt wurde.
Ja.
Und Nolan halt eben auch nichts Besseres einfällt.
Also das muss ich jetzt auch nochmal sagen. Ich muss sagen, was das Tolle und das auch Gewagte an diesem Projekt ist, dass man Sachen, die so schwer zu visualisieren sind, dass sie sich einfach gesagt haben, nein, wir versuchen es, wir machen es einfach.
Und es ja auch tatsächlich sehr gut hingekriegt haben. Es sind ja dann ein paar Jahre später, gab es ja dann von irgendeinem Teleskop Aufnahmen von einem schwarzen Loch oder Nähe schwarzes Loch. Die sahen tatsächlich sehr nahe dem aus, was man hier visuell
geschaut hat. Wobei, das ist ja jetzt kein schwarzes Loch, das ist ja ein Wurmloch. Ne?
Nein, aber ja, ne? Später haben wir es.
Ja, ja, genau, ich weiß. Aber richtig, und hier, das ist einfach richtig, ich muss sagen, richtig toll. Also das ist so wirklich.
Da sehen wir ja auch schön diese Raumkrümmung, wird ja auch schon angedeutet.
Und ich muss sagen, es ist ja ein großes Wagnis, solche Bilder einfach zu machen, weil das kann ja auch voll nach hinten losgehen.
Inwiefern?
Also zum Beispiel, dass es albern wirkt, dass es vielleicht.
Jetzt haben wir ja so, das ist ja jetzt auch so ein kleiner 2001-Moment, nur ein bisschen weniger Farben.
Ne? Ach so, ja, ja. So, und ja, gut, das ist jetzt halt. Die fliegen da irgendwo so durch. Ich meine, das sieht zwar irgendwie stark aus, aber das sind ja irgendwie auch spekulative Bilder, ne?
Ja, kann ja nicht. Ist ja noch keiner drin gewesen und sowas.
Ja, ja. Oder wenn, dann wissen wir es wahrscheinlich nicht, ne?
Okay, es kam noch keiner zurück von da.
Ja, oder so, genau.
Aber es wäre interessant zu wissen, was das eigentlich sein soll, da dieser, wenn sich der Raum krümmt, weil eigentlich ist das All ja ein Vakuum. Also was soll das für eine Masse überhaupt sein?
Ja, ja, das ist halt.
So, das ist natürlich interessant, das sehen wir ja später auch nochmal wieder, was wir da jetzt haben.
Ja. Das stimmt. Ja, das ist, ich finde, das ist sehr, sehr schwer zu verstehen, was da eigentlich. Also
das wird ja erst nachher aufgelöst.
Ja.
Dass das Coop ist, der da durchguckt. ja. wenn er im schwarzen Loch ist. Ja, die Alarmsysteme fahren wieder zurück.
Ja. So, sie sind auf der anderen Seite.
Ja, und sie dachte vor allen Dingen gerade, sie hätte eines von diesen Wesen. Gesehen. Ja. Aber es war ja nur Coop.
Mhm. Das wissen wir ja später. Was wir später dann erfahren. So, wir sind in einem völlig anderen, in einer anderen Galaxie eigentlich, ne? Völlig andere Galaxie, abgekürzt durch das Wurmloch am Saturn. Mhm. Und jetzt geht es um die große Frage, welchen der Planeten sie anfliegen sollen. Genau. Also, weil die müssen ja echt haushalten, auch mit der Energie, mit den Kraftstoffen und so. Und es ist auch interessant, dass die jetzt vor Ort das entscheiden müssen. Gut, ich meine, die können ja jetzt auch nicht mit der Erde kommunizieren und funken.
Ja, eben. Das ist, sie konnten es ja nicht früher entscheiden.
Hm. Aber auch wenn man sich mal vorstellt, was für eine irre Überlegung zu sagen, wir nehmen, was haben wir? 7 Leute? Nee, 12, ne?
Ja, sowas.
Ja. Die einfach quasi blind auf Planeten reisen, um herauszufinden, ob sie bewohnbar sind, in dem Wissen, dass sie dass sie da nicht wieder wegkommen. Und es gibt ja wirklich so theoretische Überlegungen, wenn man jetzt den ersten Menschen zum Mars schickt, ob das eine One-Way-Mission werden könnte. Es würde sich sicherlich irgendwer dafür finden. Aber ich finde das schon echt. Also diese Überlegung finde ich schon ziemlich krank.
Ja.
Unheimlich, wirklich, einfach unheimlich.
Ja, vor allen Dingen, das Problem ist ja nicht so sehr die One-Way-Mission, wenn der Planet funktioniert, aber das Problem ist ja dann, du weißt ja erst, was da auf dem Planeten los ist, sobald du da bist, und wenn du Pech hast, bist du halt auf dem Planet, wo die Atmosphäre
nicht vorhanden ist. Oder tödlich.
Ja, oder aus Schwefel besteht, oder was weiß ich.
Mhm. Ja.
Ja, jetzt haben wir ja als erstes auch noch mal so ein bisschen über das Zeitthema gesprochen, ne?
Mhm.
So, jetzt haben wir den Miller-Planet, der scheinbar der interessanteste ist, aus mehreren Gründen.
Ja. Das war ein cooler Trick, ne? Wie er das Display umdreht und auf der Rückseite so ein Whiteboard ist.
Man kann ja auch nicht so viel verstauen auf der Raumstation, da muss man ja ein bisschen platzsparend arbeiten.
Ja, stimmt. Ja. Man sieht ja auch, das ist glaube ich auch relativ echt, ne? Überall sind Sachen. Wir sehen hier links ja auch so Pakete an der Wand geschnürt, da hinten auch wieder, also überall ist was. Wobei eigentlich, es ist auch relativ geräumig, ne?
Ja. Wobei ich glaube, die sind auch teilweise dann übernehmen Stoßschutzfunktionen.
Das kann auch sein, ja. Ja. Ich finde, es sieht auch sehr viel so nach so Flug. Technik aus, ne? Hier diese Flugzeug, Koffer. Ja, genau, also, ne, weißt du, diese Elemente, die sind ja auch ähnlich konzipiert.
Es ist ja auch Flugtechnik, nur halt
das stimmt,
nur ein paar Millionen Kilometer weiter weg von der Erde. Also.
Ja. So, das ging ja relativ schnell. Die haben sich jetzt für einen Planeten entschieden und
ja gut, das ist ja eigentlich auch die naheliegendste Entscheidung, ne? Den nächsten Planeten mit guten Daten, der regelmäßig noch sendet. Also da gibt es ja eigentlich nur wirklich keine Gründe, Nein zu sagen eigentlich.
Ja. Ist schon ein bisschen gruselig, oder? Also das ist wieder ein super Bild. Hier Gargantua, das schwarze Loch mit
mit den Planeten.
Mit diesem einen Planet, der da so vor ist und auch wie sich das Licht darum so krümmt. Mhm. Wirklich sehr, sehr stark. Und jetzt sehen wir auch so ein bisschen Coopers Eigenwilligkeit, ne? Er sieht sich da so als großer Pilot und er will auf Teufel komm raus möglichst viel Sprit sparen, was ja sinnvoll ist, aber er riskiert natürlich dann auch einiges, indem er da relativ schnell in die Atmosphäre eindringt.
Die Atmosphäre, und nicht ja, die sie ja nur auf dem Papier bisher kennen.
Ja, genau. Hm. Ah, er erinnert sich, Cooper erinnert sich an seinen Absturz.
Ja.
So, und scheinbar ist es wirklich eine Atmosphäre, also.
Ja, gut, ja, ja, klar, das ist, sonst wären ja die Daten nicht so, sonst wären ja die Daten ein bisschen schlechter geworden, ne? Ohne Atmosphäre. Da scheint es ja organisches Leben zu geben.
Ja, also Wasser ist ja erstmal wirklich schon mal eine nicht schlechte Sache, ne?
Ja. Wäre ein bisschen Land auch nicht schlecht, aber.
Ja, es hätte Vorteile. Aber wir sehen ja gleich, wenn er landet, dass das Wasser nicht so hoch sein, nicht so tief sein kann, ne?
An der Stelle.
Ja.
Vielleicht landen sie ja auch auf der einzigen Insel. Das weiß man.
Ja, so eine Sanddüne oder irgendwie sowas, ne?
Ja, eine riesen Sandbank oder so, ja. Das wissen wir ja alles nicht, aber.
Ja. So, also das ist ein sehr gewagtes Landemanöver. Und wir wissen ja jetzt auch mittlerweile, dass die unglaublich viel Zeit verbrauchen. Weil, wie war das nochmal das Verhältnis? Eine Stunde auf dem Planeten sind ein Jahr auf der Endurance.
War es nicht sieben?
Oder sieben? War es
genau,
erst, richtig.
War es erst der Planet von Dr. Man?
Ja, das kann auch sein. Jedenfalls gibt es ja diese Relativität, also diese Zeitunterschied. Das hat auch irgendeinen Namen. Ich habe das schon wieder vergessen, wie das heißt. Ja, genau, 7 Jahre pro Stunde, so war es,
ja. Ja, deswegen, ja. Genau, also jetzt haben sie ja schon mehrere Wochen
Zeit verbraucht. Zeitdilatation heißt das. Zeitdilatation. Also, das finde ich ist einfach sehr, sehr schwer vorstellbar, wie das ist, ne? Aber,
ja.
Das machen sie gut. Ja. Und was ich aber auch ziemlich cool finde, ist, bewegen sich auf dem Planeten ja sehr, sehr schwergängig.
Ja, und, klar, die warten durchs Wasser, ne?
Ja, aber auch die Gravitation. Guck mal, wir merken ja, wie heißt der Kollege nochmal? Doyle auch, ne?
Mhm.
Da am Keuchen ist. Nee, das ist nicht Doyle, das ist der andere.
Das ist, Wes Bentleys Figur, ich weiß auch nicht, wie sie heißt.
Und jetzt sehen wir auch mal, wie geschickt diese Roboter sind. Romilly, glaube ich, ne?
Mhm. Ja.
Jetzt finden sie die Wrackteile.
Ja, und jetzt ist ihnen klar, dass da offenkundig nicht alles so gelaufen ist, wie sie denken.
Ja. So, und jetzt erkennen sie, ich muss sagen, das ist,
Cooper als
ich das dann auch gesehen habe, als ich das auch gesehen habe, ich gedacht, ach du grüne Neune. Jetzt, vor allem erst die erste Idee, dass die entfernen sich nur, ne? Ja. Und dann wird klar, nein, die kommen auf uns zu. Und dann denkst du dir so, oh meine Güte. Oh Mann, oh Mann.
Ja, ist ja auch so, irgendwie logisch, ne? Ein Planet, der nur aus Wasser und Wind besteht, der baut natürlich Riesenwellen auf.
Ja.
Wobei ich mir gar nicht sicher bin, ob das. Warum sind die so viel höher, wenn die Gravitation eigentlich stärker ist?
Ja, aber, ganz komisch. Aber gut, das sind halt Gesetze, die man da noch nicht versteht, ne? Was ich hier nicht verstehe, ist, warum Brand es schafft und Romilly nicht.
Ja,
nee, Doyle, das ist Doyle. Stand dran an seinem. Ich habe ihn verwechselt.
Doyle, ja.
Ja. Und das ist Case. Tars ist ja oben. Ja. Und Case.
Das holt hat jetzt ein bisschen was. Da sieht man ein bisschen wieder dieses Militär. Das sieht ja so ein bisschen aus wie so eine Straßensperre.
Ja, genau. Ja, genau. Ja, so eine Panzersperre, ne?
Ja, eine Panzersperre. Da hat sich bei den Dreharbeiten zu der Szene hat sie sich übrigens eine Unterkühlung zugezogen.
Oh, ja.
Was wahrscheinlich jetzt aber nicht unbedingt überraschend ist.
Was ich hier nicht verstehe ist, wieso schafft es Doyle nicht?
Sie also kommt als erstes rein.
Ja, richtig.
Casey. Warum?
Ja, aber der war doch so nah schon da. Ja, also das war, weiß ich nicht.
Halt
das
knapp.
War, das ist, ja, aber trotzdem, der hatte doch so viel Zeit.
Ja, aber ja. Er musste halt jetzt einer auf dem Planeten bleiben.
Ja, ja, ja. Also ein zweiter eigentlich, ne? Der Planet hat ja
den
schon.
Den kennen wir ja nicht.
Ja, genau, den kennen wir nicht. Ja.
Da sehen wir ja keine. Da muss halt jetzt einer mal bei der Mission sterben, damit klar ist, okay, das ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen.
Hier. Genau, genau, ja, ja, ja. Und vor allen Dingen, das ist ja auch ein bisschen Motto von dem Film. Man muss ja immer irgendwas zurücklassen.
Genau, ne? Wir haben ja auch 75 Minuten und noch keiner ist gestorben bei so einer Hiobs-Mission. Nicht
ja,
hier,
ja.
Bei so einer Kamikaze-Mission, also von daher.
Richtig, ja. So, das ist schon ganz schön irre, was da abgeht. Das ist nicht so ein.
Ja, man wundert sich eigentlich, dass das Schiff nicht komplett zerrissen wird.
Ja, gut, ich meine, mit dem Schiff kannst du ja auch durch Wurmlöcher und sogar in schwarze Löcher reinfliegen. Also, das hält schon einiges aus.
Aber es sind doch nur wenige Zentimeter. Obwohl, gut.
Aluminium, ja. So. Also mental sind die auch nicht so so stabil, ne? Also gut, ich meine, das ist natürlich auch Extremsituationen, in denen die sich befinden. Ist halt auch schon irre, wenn du weißt, du kannst nicht warten, bis das Schiff trocken ist, weil das einfach unfassbar viel Zeit, also in Relation Zeit, kostet.
Ja. Ja. 45 bis eine Stunde, das heißt ja ungefähr so 5 bis 7 Jahre, allein bis das Wasser jetzt alles abgelaufen ist.
Ja. Und auch, was Brandt jetzt hier erklärt, dass der Kollege, der da angekommen ist, ja quasi, also für die Zeit auf dem Planeten gerade, genau, auch erst wirklich kurz vor deren Ankunft gestorben ist.
Ja.
Aber wie sind die denn nochmal an die Daten gekommen? Die haben doch gesagt, die Daten
sind gut. Ja, die sind gelandet und haben halt die ersten Daten geschickt. Hier ist Wasser.
Ja.
Ist es offenkundig immerhin so weit, dass wir hier stehen können. Atmosphäre ist okay.
Ja.
Haben das rübergesendet. Und dann sind sie ja alle von der Welle. Und dieser Transmitter ist halt nie zerstört worden. Deswegen hat er immer weiter gesendet. Gut, wieso so, der jetzt noch durchgehend Energiezufuhr hat, weiß ich nicht. Aber
ja. Na gut, der war ja nicht lange da. Weil
ja,
ist genau, ja nicht viel Zeit vergangen. Ne?
Genau, also, er hat ja nur noch. Deswegen. Und das haben sie offenkundig selber nicht bedacht.
Ja, ja. So, die nehmen sich jetzt noch mal alle Zeit, das auszudiskutieren.
Ja, sie haben ja sowieso noch genügend Zeit, ne? Sie können ja eh nicht weg.
Ja. Und ihr Kollege oben kann sich ja einfrieren, wenn er keinen Bock mehr hat zu warten, ne? Also das geht ja auf jeden Fall.
Ja, und jetzt haben wir ja schon mal das, was wir später dann ja auch visuell sehen werden im Schwarzen Loch. Dass Zeit für sie eine physische Dimension ist, durch die man sich in mehrere Richtungen bewegen kann. Was eben bei uns nicht der Fall ist.
Ja. Ja. Aha. Wir sind, ich glaube, nicht so hundertprozentig in der Mitte, aber ich glaube, gerade wo es so ruhig ist, bevor sie wieder starten, lohnt es sich aber dem Film vielleicht mal auch über die zahlreichen Auszeichnungen und Preise zu sprechen.
Ja. So zahlreich sind die tatsächlich gar nicht. Da sind viele Nominierungen aber dabei.
Ja.
Bei den Oscars 2015 gab es nur den Oscar für die visuellen Effekte. Und nominiert war noch für Filmmusik, da hat Grand Budapest Hotel gewonnen. Mhm. Kennen wir ja auch schon. Bestes Szenenbild, Grand Budapest Hotel. Bester Ton hat Whiplash gewonnen. Bester Ton, Schnitt American Sniper. Bei den Golden Globes gab es nur eine Nominierung für die Musik. Da hat Entdeckung der Unendlichkeit gewonnen. Was ja, glaube ich, diese Stephen Hawking-Biografie ist. Mhm. Bei den BAFTAs gab es wieder einen Preis für visuelle Effekte und nominiert für Musik und Szenenbild. Da hat wieder Grand Budapest Hotel gewonnen und die Kamera, da hat Birdman gewonnen. Saturn Awards, da war er der beste Science-Fiction-Film, bestes Drehbuch, beste Musik, beste Ausstattung, beste Spezialeffekte, beste Nachwuchsdarstellerin für Mackenzie Foy, also die junge Murph. Und Nominierungen gab es für die Regie, da hat James Gunn für Guardians of the Galaxy gewonnen, Hauptdarsteller, da hat Chris Pratt für Guardians of the Galaxy gewonnen, Hauptdarstellerin, da hat Rosamund Pike für Gun Girl gewonnen, Nebendarstellerin, da hat Rene Russo in Nightcrawler gewonnen und Schnitt, da hat Edge of Tomorrow gewonnen. Und bei den Empire Awards gab es bester Film und beste Regie und Nominierung als bester Sci-Fi-Fantasy-Film. Da hat X-Men Zukunft ist Vergangenheit gewonnen.
Okay, also doch gar nicht so.
Also viele Nominierungen, aber ja. Am Ende bei diesen jetzt hier einfach mal 1, 2, 3, 4 herausgenommenen 1, 2, 3, 4 Preise ohne die Saturn Awards, also ohne die Genrefilm Awards. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und immerhin 6 Preise dann bei diesen Genrefilm Awards, den Saturn Awards. Tja, und hier sehen wir das erste Mal auch, wie eine Figur innerhalb des Films altert.
Ja.
Während die anderen eben nicht altern.
Ja. Und das es ist auch schön. Also ich muss sagen, das finde ich schön, wie Dr. Brandt das erstmal realisiert und damit überwältigt ist. Genauso wie Cooper jetzt seine Nachrichten abruft und dann einfach
von so 23
der Computer,
Jahren.
Ja, genau, der Computer so ganz nüchtern Nachrichten von 23 Jahren sagt. Und man merkt erstmal, was Relativität bedeutet. Und das übersteigt ja auch sämtliche emotionalen Grenzen, also und wir kriegen ja jetzt quasi eine Lebenszusammenfassung von seinen Kindern oder von seinem Kind.
Von dem Sohn, ja.
Ja.
Tja, wir sehen, wie sie ihn zerreißt, dass er diese ganzen Elemente nicht mitbekommen hat.
Ja.
Und er weiß, das ist ja jetzt erst die erste.
Ja. Und ich meine, das muss ja, guck mal, du kriegst als Vater die ganze Lebensgeschichte deines Kindes sozusagen jetzt innerhalb weniger Minuten.
Vor allen Dingen in der letzten Nachricht dürfte er ja ungefähr fast schon so alt sein wie er.
Ja, ja, ja. Und ich muss sagen, was das mit mir macht, diese Szene, ist, dass es einfach nochmal zeigt, diese Verlorenheit des Menschen, also auch im Leben, also diese Einsamkeit, die er spürt, auch diese Sehnsucht nach eigentlich auch so nach Sinn von Leben und nach Bedeutung im Leben. Und es bleibt so eine ganz traurige Einsamkeit. Es liegt in dieser Szene drinne. Und wir sehen das ja auch an Cooper, der da wirklich weint auch, während er das Video anschaut.
Ja, die Szene ist ja nur oft auch mit anderen Kontexten bei YouTube gelandet.
Ach so, ja, das eignet sich für Memes, ne?
Ja, ja, ja. Wo sie dann eben die Gegenschnitte alle mit was anderem dann verwendet hat.
Und auch traurig, wie sein, also
der Sohn aufgegeben hat,
das weiter zu senden, ne?
Ja. Oder davon ausgeht, dass der Vater nicht mehr entweder tot ist oder einfach nicht mehr zurückkommt.
Ja. Und ich glaube, er erfährt doch jetzt auch, dass Grandpa tot ist, ne?
Das hat er ja gerade erzählt, Grandpa ist letzte Woche gestorben. Ja. Und er hat ja auch schon erwähnt, dass offenkundig ein Kind namens Jesse gestorben ist.
Ja, und das musst du dir mal vorstellen, ey, was da alles, der kriegt das alles auf einmal mit und dann ist auf einmal Bild weg und jetzt kommt, glaube ich, Murph, ne?
Müsste kommen jetzt, ja.
Du hast recht, ja, das ist das, was ich vorhin vergessen hatte, ne?
Ja, ja, ja. Wo sie jetzt ja sagt, sie ist jetzt so alt, jetzt ist der Geburtstag, wo sie so alt ist, wie er, als er ging. Und sie meint, das wäre jetzt mal eine echt gute Gelegenheit, zurückzukommen.
Ja. Boah, ich muss sagen, also das, puh, also allein diese Vorstellung, ne, die packt mich schon, die macht mich wirklich, also die berührt mich emotional wirklich stark. Also das ist unvorstellbar, diese Entfernung und diese Verlorenheit. Ja, und diese Tochter-Vater-Beziehung.
Also gerade weil es so unvorstellbar ist, finde ich, packt es mich gar nicht so.
Ja.
Das sind halt Stellschrauben, die bei dir gehen und bei mir nicht. Das ist halt so. Das war es ja, jetzt, sein, was jetzt kommt, was ich meinte.
Ja. Ja, sie erklärt es, ja. Ja, und das ist ja, und das muss ich sagen, das ist richtig cool, dieser Schnitt rüber zur Erde.
Ihr dann.
Ja. Und wir sehen jetzt, Jessica Chastain übernimmt sozusagen jetzt. Das ist ja quasi ihr erster Auftritt, ne?
Ja, genau.
Ja, genau, ja. Das musst du dir mal vorstellen. Eine Hauptrolle, die erst in der Hälfte des Films, also nach fast anderthalb Stunden auftaucht. Ne?
Ja, das stimmt ja nicht. Mackenzie Foy hat sie ja als Kind gespielt.
Ja, richtig, richtig, natürlich.
Das ist halt, ne, die Rolle ist ja schon etabliert in dem Film.
Ja, ja, ja.
Sie spielt sie halt zu unterschiedlichen Zeiten und das geht ja halt nicht anders. Ne? Hm. Ich finde allerdings, wenn ich bedenke, wie viel Zeit vergangen sein soll, muss ich sagen, hat sich Professor Brand ganz gut gehalten. Ne?
Das stimmt, da stimme ich dir zu. Also, das habe ich auch gedacht, ja.
Na gut, der aber, sitzt jetzt im Rollstuhl, aber...
Ja, genau, das ist so.
Ja, aber das ist, also ich sag mal so, wenn ich bedenke, wie alt der ja schon beim Start gewesen sein muss.
Ja. Aber vielleicht ist das so unter Wissenschaftlern so, aber trotzdem können sie sich noch Plastikbecher leisten, ne?
Ja.
Also in dieser kaputten Welt.
Ja, stimmt. Ja, das ist ja eben so ein Ding, ne? Wir wissen ja gar nicht genau, was alles geht in dieser Welt und was nicht. Ich meine, die haben ja auch alle noch Computer und so gehabt. Also ja. Strom gibt's ja auch noch. Wir haben ja die Windräder gesehen ganz am Anfang in der Szene mit der Drohne. Hm. Also Strom wird ja offenkundig produziert auch. Und scheint ja auch nicht mal irgendwie mit irgendwelchen Bedingungen geknüpft zu sein. Sonst würde ja die NASA nicht im Geheimen arbeiten können. Hm. Weil die verbrauchen ja viel Strom dann.
Jetzt kommt Murph langsam dahinter, dass irgendwas nicht stimmen kann. Und jetzt kommt sozusagen auch dieses, Professor Brand sagt, ich bin ein alter Mann und er geht weg, er weicht wirklich aus.
Ja, weil er mit seiner Tochter sprechen möchte, aber... Das ist übrigens das einzige Mal jetzt, dass der Begriff Interstellar im Film fällt.
Ah, okay. Ich finde es schön, wie Dr. Brand da ihrem Vater zuhört und im Hintergrund sieht man Case oder Tars am Arbeiten. Mhm. Der rödelt da irgendwie so rum.
Vielleicht macht er auch nur ein bisschen...
sauber?
Ja, nee, ich dachte so ein bisschen Übungen, weißt du?
Achso, ja, genau, damit er nicht einrostet, ne?
Ja, ja.
Ist ja ganz wichtig, gerade bei so langen Reisen, dass man auch immer in Bewegung bleibt, ne?
Ja, jetzt haben wir ja gleich diese Diskussion, ne? Wer ist jetzt der zweite Planet, der angeflogen wird?
Hm. Und da kommt wieder auch eine sehr, also nicht sehr rationale Entscheidung mit rein.
Genau. Also das, was wir später dann ja, wenn wir auf Dr. Mans Planeten sind, haben, diese Diskussion, die ja eigentlich diese ganze Mission befasst, die haben wir jetzt ja im Kleinen. Mhm.
Was mir gerade auch noch auffällt ist, die haben relativ gewöhnliche Kleidung, ne? Also ich meine jetzt nichts Außergewöhnliches in dem Sinne, aber sie haben jetzt keine Overalls oder irgendwie so, ne? Sondern die haben schon normale Pullis irgendwie.
Ja, warum auch?
Gedeckten, ne? Farben, ja.
Ich meine, die sind ja, durch die Raumstation haben sie ja diese Schwerkraft und die Gravitation. Also warum sollten sie sich jetzt irgendwie, die müssen ja nicht dauernd im Blaumann rumlaufen.
Nein, richtig, unbequem. Ja, das stimmt, ja. Und ich glaube, es ist auch fürs Wohlbefinden ganz wichtig, dass du mit irgendwie sowas Menschlichem wie Kleidung oder so auch mal ein bisschen variieren kannst und nicht immer nur in so einem technischen Anzug stecken musst.
Ja, und jetzt hören wir eben, dass sie in einer Beziehung mit Edmonds ist. Und dass das natürlich ihre Ansicht, sie sagt es ja direkt, sie möchte ihrem Herzen folgen. Es ist ganz interessant, ne, dass Cooper ja später dann genau die gegenteilige Position einnehmen wird von der, die er jetzt hat.
Also, weil er jetzt sozusagen die Rationalität und,
genau, und sagt
die
ihr, Wissenschaft. Ja, du liebst den, aber der sendet nicht mehr. Wir haben nur noch eine Möglichkeit, also gehen wir zu dem, der sendet, bevor wir den da maximal noch beerdigen können. Und später geht es ja nun darum, Moment mal, wir können nicht alle Menschen da zurücklassen und irgendwo einfach eine Population gründen, eine neue.
Ja.
Ich muss auch sagen, ich bin jetzt auch kein so großer Freund dieses ganzen Monologs von Anne Hathaways Figur hier, ja. Muss gestehen, den finde ich auch ein bisschen.
Ich glaube, was du ansprichst, ich habe da nämlich auch drüber nachgedacht. Ich finde ihre Rolle, sie wird ein bisschen schwach dargestellt. Sozusagen so ein bisschen die schwache Frau gegenüber dem starken Mann, also Cooper. Was ja eigentlich nicht ganz stimmt. Weil
ja, nicht
Cooper
die Schwache, ist ja, halt die emotionale Frau.
Die emotionale, ja, genau.
Gegenüber dem rationalen Mann. So.
Richtig. Ja. Und das muss ich sagen, das würde ich auch sagen, das ist es auch eine Schwäche von dem Film. Vielleicht. Ja. Das, ja. Also ich meine, natürlich muss es irgendwie so Gegenparts geben, aber das.
Nein, das ist schon, ne? Das ist nicht unberechtigt, ja.
Ja. Also, weil das finde ich so ein bisschen. Nee, das ist zu einfach gemacht. Also, dass sie.
Ja, ich kann es nachvollziehen.
Du weißt, was ich meine. Ne? Also, ne, die Frau spielt sozusagen die Emotionale, die Schwache. Das, ja, finde ich nicht so gelungen.
Ja, jetzt sind wir wieder bei den Kindern, die ja natürlich inzwischen erwachsen sind. Und die sich scheinbar zum ersten Mal nach längerer Zeit wieder mal sehen überhaupt.
Und es gibt Mais.
Ja,
ist auch so ein,
sonst, ne?
Ja, so ein Maissalat.
Es gibt ja wirklich nur noch Mais. Das muss man sich mal überlegen.
Die hatten immer noch Bier, ne? Zumindest als Cooper noch auf der Erde war, ne?
Das, ja, vielleicht ist es ja noch, sind das ja noch Restposten gewesen, ne?
Ja, oder vielleicht ist es auch so ein neues. So ein
Maisbier.
Maisbier. So, ihr Bruder ist nicht so begeistert irgendwie.
Ja, das kann ich auch nicht so ganz nachvollziehen. Warum eigentlich nicht? Warum sträubt er sich gegen medizinische Versorgung für den Sohn? Oder die Frau?
Ja, ich glaube, das ist, da ist so ein, das geschwisterliche Verhältnis ist natürlich auch ein Stück weit belastet.
Ja, aber ich sag mal so, selbst dann, er hat doch schon ein Kind verloren. Das kommt, das wird, das sagt sie ja auch später. Ja. Ne? Warum um alles in der Welt, Also das ist durchaus eine Frage. Ja, jetzt haben wir ja die Diskussion, die wir später ja auch haben, die sie ihm jetzt erstmal vorwirft, in dem Glauben, dass sie diese Wahl hat, die sie ja nie haben wird.
Ja. Jetzt kommt auch nochmal ein ganz wichtiger Moment im Film.
Ja, wenn wir nämlich erfahren.
Genau, von Professor Brand erfährt, dass es eine Lüge war.
Genau.
Auf dem Totenbett, also Sterbebett quasi.
Ja. Und ich muss auch sagen, es sieht immer noch relativ gut aus dafür, dass er jetzt gerade am Sterben ist.
Ja, das stimmt, das stimmt. Aber da merkt man auch irgendwie, sie hatten so ein bisschen Probleme mit der Schärfe, ne?
Ja, das ist mir vorhin auch schon mal aufgefallen, nachdem sie von dem Wasserplaneten zurück sind. Ja. Wo sich Cooper dann vor das Ding setzt, vor den Fernseher setzt da.
Ja.
Den Bildschirm. Ja. Da gab es ja auch mal, dass er.
Also man muss auch sagen, der Film ist ja sowohl auf 35mm als auch zum Teil auf IMAX gedreht.
Genau, und das sieht man ja schön auch jetzt auf der Blu-ray immer, wenn er zwischen 16:9 und Vollbildformat schwingt.
Genau, ja, und das, gerade bei IMAX ist das natürlich dann mit Schärfe, also bei 35mm auch, aber bei IMAX noch mal schwieriger, bei so einem großen Bild. Aber das muss ich sagen, das ist eigentlich auch schon eine Nolan-Marke, zu sagen, komm, wir machen es fett. Wir machen die Bilder einfach fett, so wie es geht. Und man muss auch sagen, der eigentliche Kameramann hat ja keine Zeit gehabt für das Projekt. Der hat ja mit dem, ich glaube, Niederländer oder so gedreht.
Ja.
Und nicht mit seinem eigenen Kameramann, den er sonst immer hat. Und jetzt bricht natürlich für Murph eine Welt zusammen. Die hat ja auch ihr ganzes Leben daran geglaubt.
Ja, und vor allen Dingen ist ihr ja auch jetzt bewusst, dass ihr Vater ja da reingelegt wird, ne? Oder wurde.
Jetzt will sie eigentlich schon aufhören und gehen und überlegt trotzdem noch mal,
und jetzt,
haben sie es gewusst, haben sie es gewusst, dass es eine Lüge ist. Und interessanterweise, später Dr. Mann hat es ja gewusst, ne?
Dr. Mann hat es gewusst, ja.
Und wir haben auch jetzt wirklich, glaube ich, eine sehr, sehr, also eigentlich eine sehr, sehr düstere Musik. Hatten wir vorher nicht, wir hatten vorher mehr so eine sakrale Musik. Und jetzt
ist sie jetzt eher ja düster. Auch ein Stück weit, ne? Jetzt haben wir auch schon
so dieses.
Und das ist aber auch interessant, wie jetzt, ich weiß gar nicht, ob man gesehen hat, welcher von den beiden Robotern das war. Da könnte man ja auch schon vermuten, dass jetzt so ein 2001-Moment noch passieren könnte. Ne?
Das muss Case gewesen sein, weil Tars ist hier mit an Bord. Jetzt kommt die Wolke. Finde ich sehr cool gemacht, irgendwie, dass da auf einmal eine gefrorene Wolke.
Das ist wohl nach Aussage von Kip Thorne so, dass
was nicht möglich
ist. Das Unwahrscheinlichste, was sie gemacht haben, weil sie wollten schon möglichst nah an dem dran sein, was zumindest in der Theorie möglich ist. Und das meinte, das ist jetzt wirklich das Unwahrscheinlichste.
Aber da muss man auch mal sagen, die haben jetzt diesen Planeten ja auch auf einem Gletscher gedreht.
Meine Island?
Island? Ja. Und ich muss sagen, der Planet ist wirklich sehr, sehr schön geworden. Also ich finde den klasse gemacht. Das sind für mich auch so Interstellar-Bilder. Also wenn man an den Film denkt, das sind auch so Bilder.
Jetzt sehen wir ja auch, das sind jetzt IMAX-Bilder wegen der, weil jetzt ja das Bild auch breiter ist. Nicht breiter, sondern mehr in die Höhe gezogen auch ist.
Ja. Das ist ganz interessant. Aber also ich gucke ja den Stream und da schaltet er nicht um. Der bleibt im gleichen Format. Also wahrscheinlich sehe ich sogar weniger als du.
Interessant auch finde ich, dass sie jetzt noch gar keinen Argwohn haben, gar nicht misstrauisch sind, obwohl sie gerade gemerkt haben, das ist ein Planet, der ist so kalt, dass sogar die Wolken gefrieren.
Ja, genau. Ja. Und das muss doch auch einfach ein unglaublich gruseliger Moment sein, dass du jetzt da auf einen fremden Planeten gehst und so eine Kiste aufmachst.
So einen Sarg öffnest, ja.
So einen Sarg wirklich öffnen. Und auch interessant für einen Film, dass jetzt also noch mehr als eine Stunde vor Schluss noch eine so prominente Größe auftaucht.
Die ja vor allen Dingen im gesamten Marketing für den Film nie erwähnt wurde.
Stimmt, das ist auch nochmal so eine Überraschung, ne?
Ja, da weiß ich auch noch, wie ich da gesagt bin. Also, hä? Ist das mit Damon? Das ist doch nicht mit Damon. Das hätte man doch gehört.
Und es ist auch ein bisschen so das Öffnen eines Sarkophags, ne?
Von einem Leichensack, ne?
Ja, richtig, ja. Und ich muss sagen, warum muss er den jetzt so aufreißen? Weil mit Damon hat sich doch da auch selber, Dr. Mann hat sich doch auch selbst eingefroren eigentlich, ne?
Und ich muss sagen, vielleicht ist das ja ein älteres Modell noch als das, was wir haben ja, da ist ja auch noch dieser Roboter, der kaputt ist.
Ja, ja. Und ich muss auch sagen, es ist schon stark. Also dieses, das Erste, was Dr. Mann macht, ist, dass er, sobald er ihm klar wird, ein anderer Mensch ist da, dass er anfängt zu weinen.
Dass er gerettet ist.
Ja. Ja gut, gerettet.
Ja, er geht ja davon aus, dass sie ihn mitnehmen. Mhm. Mhm.
Ja, er erklärt ja jetzt auch, also das, er sagt ja gar nichts, ey, willkommen auf meinem tollen Planeten, es geht weiter, sondern das Erste, was er denkt jetzt nur an sich, an seine Emotionen und an das, was er ist. Und Ja, richtig. Also das zeigt erstmal, was für eine Wahnsinnsmission das damals war, als sie diese Leute losgeschickt haben. Hm.
Ja. War Marsianer eigentlich in demselben Jahr der Film?
Ah, eine gute Frage. Können wir eigentlich auch mal besprechen.
Der muss ja, ich glaube, ein Jahr vorher oder im selben Jahr oder so, oder ein Jahr später.
Ja, das kann sein.
Ja, ist ja auch nochmal ein Film, wo Matt Damon alleine auf einem fremden Planeten ist.
Ja, es gibt auch irgendwie diesen Witz auch, ne, irgendwie, was die Amerikaner oder die USA schon wieder ausgegeben haben, um Matt Damon von irgendwelchen Planeten zu retten, ne. So, jetzt soll er von unserer neuen Welt sprechen und man merkt, ja gut, er muss jetzt ein bisschen schrubbeln, ne, weil man sieht ja, das macht nicht so einen guten Eindruck.
Ja, das ist eine kalte, tote Landschaft, ne?
Ja, ja, ja.
Wir hören es ja, ne? 67 kalte Stunden tagsüber, 67 kalte Stunden nachts.
Noch kältere Stunden.
Aber immerhin ist die Gravitation ein bisschen leichter.
Mhm. Und man kann ein paar Minuten atmen. Ja, jetzt ist die Frage natürlich, wie viel von dem, was er erzählt, ist wirklich wahr?
Mhm. Ja, das erfahren wir jetzt, dass diese Werte offenkundig gefälscht sind. Mhm. Ja, Kip ist natürlich vom Namen her
eine Ehrung.
Ja, eine Ehrung für den wissenschaftlichen Berater des Films. Mhm. Und das stimmt, es fällt wirklich auf, dass Matt Damon oft gerettet werden muss in Filmen. Ne? Das, er ist ja auch James Ryan, ist er ja auch.
Ja, stimmt.
Also das ist also quasi sein Typecast. Zeichen,
ja.
Sein Typecast. Ja, und jetzt sehen wir die Botschaft von Murph.
Hm. Anfang jetzt auch noch dieser Nachsatz halt, den wir ja schon bei der Aufzeichnung gemerkt. Ah nee, haben wir noch nicht, wir haben das noch nicht gehört, oder? Als sie es aufgezeichnet haben?
Ich bin mir jetzt gar nicht sicher.
Nee, weiß ich auch nicht mehr. Jetzt erfahren sie, dass sie nicht gerettet werden. Sie sehen sich nie wieder. Ja.
Ich glaube, bis zu das war alles Schwindel. Hört man es? Und das,
also, was das jetzt
ist
kommt,
jetzt neu. Ja, das ist sein. Jetzt ja, neu. Ja, ja. Hm.
Was ich ja mal bei vielen dieser Weltraumfilme, Science-Fiction-Filme da auch nicht so, also was mir immer wieder auffällt, dass sie sich immer technisch die Mühe machen, Videonachrichten zu übermitteln, die ja von der Übertragungsrate einfach viel aufwendiger sind als einfach nur Textnachrichten. Wieso kommunizieren die nicht mit Text? Oder ja, noch nicht mal mit Audio? Gut, das hat natürlich damit zu tun, dass es ein Film ist, ne? Das ist ja schon klar.
Zum einen das und zum anderen Textnachrichten machen ja überhaupt keinen Sinn in dem Moment, weil sie natürlich die Emotionalität nicht rüberbringen können.
Das ist richtig, ja. Aber jetzt und mal rein technisch gesehen. Und weil die natürlich
auch gefälscht werden können. Auch das darf man ja nicht.
Ja, das stimmt. Wir sehen ja, Daten wurden ja auch gefälscht von Dr. Mann.
Genau. Und jetzt haben wir diese, jetzt haben wir es ja, ne? Ihr Vater hat die Gleichung gelöst.
Jetzt,
das ist ja das, was wir vorhin noch hatten in dem Büro, ne, wo Murph gesagt hat, sie haben doch die Gleisung gar nicht richtig versucht zu lösen. Und jetzt wissen wir auch, warum er, und sie fragt ja auch, warum haben sie es denn versucht, mit beiden Armen auf den Rücken gebunden? Und jetzt erfahren wir ja, warum.
Ja. Es ist erstaunlich, dass Dr. Mann das trotzdem dann auf sich genommen hat.
Ja, weil er daran glaubt, an diesen
Plan B. Ja. Ja, und das ist natürlich auch jetzt eine harte Erklärung. Also eigentlich haben sie die Menschen emotional manipuliert, weil sonst hätten sie diese Mission nicht auf sich genommen.
Genau, also sie wollten, es ging ihnen darum, die Menschheit zu retten, aber nicht darum, die Menschen zu retten. Das ist das, was auf den ersten Punkt ja widersprüchlich klingt, aber was genau das ist, was sie machen. Und genau deswegen mussten sie, um diesen Widerspruch nicht zu einem Widerspruch werden zu lassen.
Ja. Eigentlich auch heftig, wenn man mal wieder an die aktuelle Situation denkt, also zumindest jetzt auch im Zeitpunkt unserer Aufzeichnung, dass ja die Triage hier nochmal eine ganz andere Dimension hat. Also es geht nicht mehr darum, einzelne Menschen zu retten oder zu entscheiden, welche gerettet werden, sondern hier geht es darum, die Existenz nur der Menschheit oder überhaupt irgendeinen Menschen zu retten, ne? Das ist ja nochmal eine viel größere Dimension und übersteigt ja auch unsere normalen Vorstellungen von Ethik und Moral.
Ja. Also man muss die Frage aufwerfen, kann man die Menschheit retten, indem man so sehr die Menschlichkeit eigentlich zerstört hat?
Ja. Was wird überhaupt gerettet, ne? Was ist das, was gerettet wird?
Ja, jetzt sehen wir, dass Murph offenkundig nach einer andere Idee hat.
Ja, das ist auch hier interessant. Sehen
wir diese Auswanderungsbewegung, die es halt schon in den 30er Jahren gab, sehen wir hier ja auch dargestellt.
Ja, vor allen Dingen auch, das ist auch so ein bisschen wieder so, das ist schon so ein bisschen das, was man so aus vielen so apokalyptischen Filmen auch kennt. So diese Karawanen, ne?
Ja. Ne? Also das die Leute auch schön nochmal den Sand auf dem Rand vom Fenster.
Ja. Murph versucht natürlich jetzt die Lösung zu finden von dem, was Professor Brand nicht geschafft hat.
Oder gar nicht schaffen wollte.
Ja, er hat ja schon eine Lösung getroffen, ne?
Jetzt haben wir kurz die Erklärung des Geistes für Murph. So, da sehen wir natürlich auch schön Stephen Kings The Stand, ne? Ein Roman, in dem es in einer postapokalyptischen Welt darum geht, dass nur noch wenige Menschen überlebt haben und sich zusammen in zwei großen Lagern rotten, wo es um den Fortbestand der Menschen geht.
Ja, ich muss sagen, genau solche Details mag ich an Filmen. Wenn wirklich einfach gesagt wird, nö, wir es ist nur ein Bücher, da wird nicht gesagt, wir brauchen ein Bücherregal, sondern da wird dann ganz genau überlegt, was kommt da rein. Ich meine, das Bücherregal ist jetzt ja auch nicht so unerheblich, ne?
Ja, nein, nein, das ist glasklar. Hm. Kann ich auch sehr empfehlen, übrigens, The Stand zu lesen.
Ah ja, schön.
Ja, jetzt haben wir kurz eine Erzählung zu dem Schwarzen Loch und zu dem, was ja jetzt dann noch nachher passieren wird, innerhalb der nächsten Stunde. Oh, ist nur noch eine Stunde, die der Film geht.
Ich finde, der Film hat eine ganz, ganz komische zeitliche Wahrnehmung, ne? Also, ja gut, es geht ja auch um Zeit. Das muss man ja mal dazu sagen, ne?
Inwiefern?
Ich muss sagen, dass ich, wenn ich an Interstellar denke, irgendwie, es gibt nicht nur dieses eine, an das man denkt, sondern der Film ist ja auch so bildlich irgendwie so an so vielen Orten und auch so hat so unterschiedliche Eindrücke.
Ja, wobei ich jetzt sagen muss, ich finde, die Planeten sind jetzt gar nicht so unterschiedlich. Also ich meine, wir haben jetzt einen Wasserplaneten, Planeten mit Eis, hm, und es der letzte Planet, den wir ja ganz am Schluss sehen, das ist halt so eine Art Felsensteppenplanet. Mhm. Also ich finde das jetzt nicht so extrem unterschiedlich.
Das stimmt, aber wahrscheinlich ist das, was der Film mit mir macht, einfach so vielseitig. Dass ich auch in diesem Film einfach die Zeit verliere. Ich glaube, das ist es, darauf wollte ich hinaus. Also in dem Film verliere ich selber mein Zeitgefühl. Und das zeigt ja schon, dass er das echt gut hinkriegt. Hier sehen wir auch erstmal, wie absurd die Welt ist. Wir haben ja da eben dieses Loch gesehen auch.
Hm. Wir haben ja auch gesehen, dass das so eine Art Steinbrücke war, ganz rechts am, ganz links am Rand.
Also für Cooper läuft noch alles nach Plan, ne?
Ja, aber für Man natürlich auch noch.
Ja, ja, wobei er ja auch eher ein bisschen improvisiert, ne?
Ja, gut, aber ich denke mal, dass er den Plan, ihn umzubringen, jetzt während des Spaziergangs fasst.
Ja, es ist auch schön, dass Dr. Man jetzt von darüber spricht, was einem zum Menschen macht.
Mhm, der Überlebenstrieb, und, ja.
Ja. Oh, ganz interessant, hinten rechts die Löffel an der Wand. Mhm. Das ist ja auch so ein bisschen dieses Zeichen davon, den Löffel abgeben. Der Spruch kommt ja daher, dass früher die Leute in den Haushalten ihre Löffel hatten. Jeder hatte seinen Löffel, ne?
Wir hatten auch.
Und wenn man stirbt, dann hat man diesen Löffel abgegeben.
Wir hatten auch gerade jetzt die Lindbergh-Biografie, ne? Auch natürlich ganz wichtig als Lindbergh, als einer der Pioniere des Fliegens.
Hm, ja, sehr gut.
Und auch nicht uninteressant, als jemand, der sein eigenes Kind überlebt hat.
Ah,
das ist
doppelt.
Das Lindbergh-Baby ist ja damals entführt worden und das hat man ja nur noch tot gefunden.
Sehr interessant.
Und das passt auch durchaus dazu, dass Nolan den Film als eine Ode an den menschlichen Raumflug verstanden wissen möchte.
Ja. Auch starkes Bild, dieses Unwirkliche über Kopf. Mhm. Haben.
Auch schön diese Arm-Jetpacks, die wir auch gerade gesehen hatten.
Ja, ja. Ich finde, was ganz cool ist, dass diese Raumanzüge, die sind schon ziemlich cool in dem Sinne, was sie können, aber sie sind noch nicht so überdreht, dass sie alles können.
Ja, es sind keine richtigen Jetpacks, ne?
Genau.
Es sind halt diese Dinger da am Arm.
Ja, ja.
Wobei ich mir gar nicht sicher bin, ob die ausreichen würden.
Mhm. Ja.
Und das ist auch sehr schön, wie das hier alles zusammengeschnitten ist, ne?
Ja, ja, ja. Das ist, ich finde, das ist gerade, es ist collagenhaft, aber nicht.
Ja, es ist ja eine Montage.
Ja, ja schon, aber halt trotzdem, dass es weitergeht und nicht einfach nur so klippig aneinander gesetzt. Das ist immer die billige Form. Hier wird
wobei wirklich natürlich, in der Collage weitererzählt. Wobei natürlich schon die Frage ist, es wird ja eigentlich getrickst, weil eigentlich kann es ja gar nicht parallel laufen, was da alles passiert.
Ja, das ist richtig.
Weil ja hier auf dem Planeten die Zeit ganz anders vergehen muss wie auf der Erde. Das ist richtig.
Das ist sozusagen keine zeitliche Parallelerzählung, sondern eigentlich eine emotionale. Ja. Darüber wird ja die Verbindung hergestellt und nicht über die Zeit. Was ich ein bisschen komisch finde, ist, dass diese Helme so schwitzen. Aber ich glaube, das ist von außen, ne?
Ja, ich bin mir gar nicht sicher. Ich meine, das ist ja jetzt auch ein relativ alter Raumanzug schon, ne? Den er da hat.
So, jetzt beginnt Dr. Man diese unsinnige Geschichte. Und ich muss sagen, gleich dieses eine Bild, das brennt sich bei mir so ein.
Wenn sie sich da mit den Helmen, oder was?
Ja, kurz vorher.
Ja.
So, jetzt kämpfen die beiden ja gleich. Na, ich muss halt sagen, was halt so absurd ist, ist einfach, ich würde doch sagen, ey Leute, ihr seid in so einer lebensfeindlichen Umgebung, du musst doch mit jedem Menschen zusammenarbeiten, den du irgendwie kriegst und den du findest.
Ja, aber
was macht der Mensch?
Es geht ihm ja um die Mission, ne?
Ja, natürlich, klar. Und auch auf der Erde eskaliert es. Da haben wir es erfahren, ne? Mit Mom und Jesse ist Grandpa hinterm Haus begraben, weil Tom gerade auf der Erde, ich vermute mal, das ist der zukünftige Freund von Murph, ne? Also es wird ja nicht geklärt, aber.
Ja, doch, es wird ja schon gezeigt, dass die beiden irgendwie.
Ja. Auch spannende Musik gerade wieder. Dr. Man erklärt jetzt alles. Ich finde es irgendwie auch cool, dass Matt Damon auch so einen schwachen Charakter spielt, ne?
Ja, er ist ja eigentlich der Antagonist, ne?
Ja. Also eigentlich der menschlich, menschlich ja nicht versagt, sondern einfach nur rational versagt.
Genau.
So, und jetzt kommt gleich das Bild, meine ich. Also zwei Menschen in einer lebensfeindlichen Umgebung, die sich auf den Tod bekämpfen. Also das ist einfach so. Das zeigt nochmal diese Verlassenheit. Also Mensch.
Und was man hier jetzt rechts, haben wir ja auch so diese komische Eisbrücke da. Da hat man ja gesehen, dass da irgendwie ein Loch ist, durch das man weit runter sehen kann.
Ja, genau. Murph heult sich jetzt aus bei Tom, bei ihrem Bruder. Der hat sie verlassen und im Stich gelassen.
Aber ich verstehe einfach ihn nicht in der Situation.
Hm? Tom?
Ja.
Naja, Tom ist anders gestrickt.
Ja gut, aber er muss doch selber sehen, dass das nicht haltbar ist auf Dauer, diese Situation.
Ich glaube, aber Tom ist, glaube ich, eher so der Typ, der ausblendet und der es nicht wahrhaben will. Weißt du, der sozusagen irgendwie nicht sein Schicksal in dem Sinne in die Hand nimmt, sondern einfach nur so ein bisschen resignierend da ist. Es ist auch schon wieder so ein bisschen Komik, ne? Die Chancen stehen 50-50, dass sie sich selbst umbringen. Und Dr. Man sagt, das sind die besten Aussichten seit Jahren.
Ja, finde ich aber einen ganz starken Satz.
Ja, finde ich auch. Und das, was er ihm da weggenommen hat, das ist, glaube ich, dieses Notfallatmungsgerät, ne?
Ja, das steckt Anne Hathaway ihm ja dann rein.
Genau, ja. So, die Karawane zieht weiter.
Das finde ich auch einen sehr interessanten Satz, ne? Verurteilen Sie mich nicht, Dr. Cooper, nur sehr wenige wurden so auf die Probe gestellt. Aber tatsächlich hat er ja vor, die gesamte Menschheit auf diese Probe zu stellen, auf den Tod zu warten.
Ja.
Also da sieht man, dass er selbst nicht mal sich persönlich an das hält, was er der ganzen Menschheit in seiner Arroganz aufoktroyieren will. Also selbst diejenigen, die diesen Plan ersinnen und ihn ausführen wollen, halten sich im Kleinen nicht an diesen Plan verlangen aber von der ganzen, von allen Menschen zum Wohle der Menschheit, zum vermeintlichen Wohle der Menschheit, sich daran zu halten. Und das ist eben die Frage, können wir eine, oder könnte man überhaupt eine menschliche Gesellschaft aufbauen auf einem so großen Verlust von Menschlichkeit?
Ja. Du hast recht. Und jetzt auch diese Fragen mit diesem, ja, sehen Sie Ihre Kinder? Und, also das ist ja schon ein bisschen makaber irgendwie auch, ne?
Ja, vor allen Dingen, er ist ja auch ziemlich feige Sau, ne? Er geht ja dann weg und sagt, ich kann das nicht sehen, nachdem er ihn da zum Sterben zurücklässt. Genauso wie er genauso wie er halt ins All fliegt, weil er nicht sehen kann, wie die Menschen alle verrecken, die er dann auf der Erde zurücklässt. Ja, und hier sehen wir
die zwei Kinder auf dem Pickup, die wir vorhin ja schon mal gesehen haben.
Jetzt hören wir auch wieder das Gedicht. Und wir sehen, wie Cooper versucht, diesen Transmitter oder was das sein soll.
Ja, diesen Langstreckentransmitter, ne? Ja. Und auch Dr. Mann kann dieses Todesgeröchel nicht
Er kann nicht mal zuhören.
Ja, ja.
Und der ist derjenige, der sich dazu aufschwingt, die Menschheit darüber Gericht zu sitzen, welche Menschen eigentlich überleben dürfen.
Ja. So, Orgelmusik im Hintergrund von Hans Zimmer das Ganze so antreibt, ne?
Und immer schneller wird. Ist natürlich auch sehr praktisch, dass man einen kurzen Moment überleben kann in der Atmosphäre, ne? Sonst auf einem anderen Planeten. Jetzt haben wir natürlich diese Fahrt durchs Maisfeld, die wir schon kennen. Weil wenn natürlich diese Atmosphäre schon giftiger wäre, ist natürlich Cooper schon lange tot.
Ja.
Und da würde er auch nicht sich den Handschuh ausziehen können.
Nee, genau, richtig, ja. Es müsste ja eigentlich sofort die Hand irgendwie, weiß nicht, kaputt gehen oder so. So, und jetzt überschlagen sich natürlich auch so ein bisschen die Ereignisse.
Ja.
Während Murph ein Ablenkungsmanöver startet, um ihren eigenen Bruder aus dem Haus zu kriegen.
Ja.
Plus Rückblende mit den Uhren.
Die ja jetzt eigentlich noch gar keinen Sinn ergibt, ne? Also klar, die bereitet natürlich das vor, was wir später sehen, aber eigentlich kommt die fast zu früh.
Ja.
Weil man hat sie ja schon wieder vergessen.
Ja. Die sind aber ganz schön weit weggelaufen, ne? Dass die so weit fliegen müssen?
Ja, vielleicht, na gut, vielleicht muss sie ihn, die muss ihn ja auch erstmal sehen, ne? So gut heben sich ja diese Raumanzüge.
Ja, gut. Da wäre eigentlich eher so eine Warnweste ganz gut, ne?
Oder hier, wie Murph gerade hatte, so eine
Magnesium, ja genau, so eine Magnesiumfackel, das wäre da. Aber gut, ja doch, die hätte da wahrscheinlich gebrannt. Ne? Guck mal, sie macht den Helm auf und gibt ihm jetzt dieses Notfallatmungsgerät.
Genau, das, was wir haben wir ja gesehen vorhin.
Okay, Tom sieht, dass sein Maisfeld brennt und verlässt das Haus. Und jetzt passiert es. Romilly versucht, Kip zu starten.
Ja, er startet ihn ja und er sieht ja die Daten, die nicht zu dem passen, was gesendet wurde.
Ja. Jetzt erfährt auch Dr. Brand, dass Mann gelogen hat. Ist auch interessant, dass eigentlich der Antagonist ausgerechnet einen deutschen Namen hat, ne?
Dr. Mann?
Ja.
Ja, gut. Aber es ist ja kein rein deutscher Name.
Nein, wobei er mit Doppel-N geschrieben wird, ne?
Ja.
Dr. Mann.
Und offenkundig hat er ja Kip mit einer Art Selbstzerstörungsmechanismus ausgestattet, ne? Oder was ist da jetzt genau passiert?
Ja, das habe ich auch nicht so ganz verstanden.
Also so wie ich das verstehe, ist, er hat ihn mit einem Selbstzerstörungsmechanismus ausgeschaltet, falls einer versucht, die Daten auszulesen. Damit niemand merkt, was er getan hat.
Aber ist das wirklich eine Ehrung von Berater Kip, wenn Kip explodiert? Also erstmal, wir lernen Kip
Ja gut, vielleicht ist das ja jemand, der durchaus auch über sich selber lachen kann.
Ja, ich glaube, das musst du auch, wenn du so verrückte Wissenschaft machst. Also das ist ja alles sehr unglaublich, ne? Also was, und auch so theoretisch und weit weg. Mhm. Ich finde irgendwie cool, wie Tars rauskommt aus der explodierten Basis. Mhm.
Wobei ich mir auch nicht sicher bin, ob das so funktioniert.
Aber man muss sagen, diese Raumschiffe sind ja echt schon ziemlich gut, ne? Weil die können ja wirklich so ohne weiteres in den Orbit fliegen. Mhm. Und das ja auch mehrfach.
Zumindest wird es behauptet.
Ja, genau. Ja. Wie das Maisfeld brennt und Tom ist weg und deswegen kann Murph sich um das Zimmer kümmern.
Und vor allen Dingen um ihre Schwägerin und ihren Neffen. Ne? Ja.
Und da haben wir wieder so einen Witz gehabt.
Ne, wie hoch ist das Vertrauenslevel? Tars offenbar niedriger als ihres.
Genau,
das ist so der Moment, wo man dann sagen kann, okay, Tars ist
nicht Hal.
Tars ist nicht Hal, genau.
Ja. Das stimmt. Ja. So, wir sind wieder im Orbit und da haben wir natürlich wieder keine
Spannungsmusik.
Genau, und wir haben im Orbit ja auch keine Musik. Also keine
Töne.
Keine Geräusche, Musik genau, keine Geräusche. Wir. Musik haben wir, genau, aber keine Geräusche. Murph findet die Uhr. Und sie sieht, dass der Sekundenzeiger tickt. Also genau. Hin und zurück.
Also, dass der Sekundenzeiger offensichtlich irgendwie blockiert ist.
Ja. Also, sieht so ein bisschen aus, als wäre irgendwie so die Batterie irgendwie fast
genau,
leer
die
und
Batterie
die noch so.
Leer gehen, ja.
Ja.
Genau.
Ich hatte auch mal so eine Uhr, die, das habe ich nicht geschnallt, die ist einfach langsamer gelaufen. Das war echt ziemlich blöd. Ich habe mich irgendwann gewundert, warum ich immer zu spät gekommen bin.
Erst gut, nur mal so eine Minute oder zwei, drei Minuten.
Ja, genau, richtig.
Und dann irgendwann was. Und dann, als du plötzlich immer mal eine halbe Stunde zu spät in der Schule warst, hast
genau.
du gedacht, Mensch, das passt nicht so ganz.
Aber vielleicht bin ich ja auch einfach nur eine Anomalie-Opfer geworden. Das kann ja sein. Mhm. Aber ich glaube, die Ausrede hätte mir
warst
auch keinen
warst du in einem geglaubt. Persönlichen schwarzen Loch einfach
genau. Herum. Ja. So, ich finde, das ist jetzt auch sehr cool gemacht, diese Undock-Geschichte.
Mhm. Die ja extrem spannend ist auch und die ja auch auf was hinaus.
Ja. Ja, das stimmt. Und dass die auch hier so ganz manuell mit so einem Joystick das machen müssen, ne?
Ja, aber wie willst du es sonst machen, ne?
Ja, ich weiß nicht, keine Ahnung. Also ich habe
noch
nicht
irgendwo angedockt. Das ist ja die beste Möglichkeit, sowas so möglichst nah noch zu machen.
Ja. Ne?
Mit einem Steuerknüppel halt, was ja letztendlich auch ein Joystick ist. Ansonsten geht's ja nicht, ne?
Ja. Aber guck mal, es sieht von außen ziemlich cool aus, ne? Diese ganzen Luken und so.
Ja,
und diese
wobei
Schleusen.
Ich sagen muss, es gibt immer mal wieder so einen Shot, wo ich mir denke,
ja, wo das Modell, genau, ja, das stimmt. Aber trotzdem muss ich sagen, ich finde es nach wie vor schön, wenn in Filmen mit Modellen gearbeitet wird. Weil das meiner Meinung nach immer noch mehr hergibt, als, so jetzt sehen wir, wie die Dinger nicht richtig fassen, ne?
Genau.
Und auch schön mit diesem Geräusch. Wenn in Filmen mit Modellen gearbeitet wird und weniger mit Computeranimation.
Mhm.
Also ich bin sowieso eigentlich eher ein Fan davon, wenn Animation nur zur Unterstützung eingesetzt wird, ne, um sozusagen Kleinigkeiten noch zu ergänzen oder zu erweitern oder zu verbessern und nicht alles nur auf die Animationskarte gesetzt wird.
Kommt auf die Art der Animation an. Also das würde ich nie so pauschal sagen wollen. Also hier zum Beispiel hätte ich es jetzt, glaube ich, besser gefunden, wenn man entweder wirklich die Modelle, das Licht mit Computer generiert. Mhm. Weil das ist eben das Ding, was diesen Modellshots immer den Nacken bricht oft. Mhm. Oder wenn man wirklich diese Raumstation jetzt hätte als CGI gemacht. Weil ich finde, gerade jetzt dann gleich sehen wir extrem viele Sachen, wo ich mir denke, nee, das ist
ja, weiß,
Modell.
Was du willst,
Das reißt mich dann auch ein bisschen raus, leider.
Hm.
Tja, und er spricht jetzt in den Äther rein, ohne dass das irgendwas bringt für ihn.
Ja, aber was will man anderes machen, ne? Also es ist halt, ich weiß, keine andere Wahl.
Ja, ja, aber er weiß es ja auch nicht unbedingt, dass Man das komplett abgestellt hat.
Ich finde, das ist wirklich sehr, sehr spannend.
Wir sehen immer noch, ne? Die Dinger versuchen zu greifen und greifen nicht.
Ja, es ist aber irgendwie eine sehr unbefriedigende Antwort. Was passiert, wenn er die Schleuse zerstört? Ja, nichts Gutes.
Nichts Gutes. Ja, ja. Na, und die Musik geht ja immer weiter. Und jetzt merkt Cooper, dass irgendwas, dass was Böses passieren wird.
Ja. Und Brand versucht, über die Notfrequenz nochmal zu funken. Ja, ich glaube, er ist besessen jetzt, ne? Er will es durchziehen, Man.
Ja, er schnallt es ja nicht, dass er was falsch macht. Dass er alles kaputt macht jetzt.
Ich glaube aber, er kann auch nicht mehr klar denken. Weil, ja, das ist das, was du vorhin meintest, ne? Mit dem Ton.
Ja.
Dass das ziemlich cool ist.
Genau. So, ne? Wir haben einmal diesen Schlag jetzt gehört und jetzt sehen wir diese ganze Explosion komplett ohne Ton.
Ja, das finde ich sehr, sehr stark. Das finde ich gut. Und auch hier diese Einstellung von oben gesehen. Ja.
Über diesem Eisplaneten noch immer.
Ja, 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 ist wirklich cool.
Ne, und vorhin meinte er noch, ne, ich übernehme jetzt das Kommando der Endurance. Und so. Er hört ja überhaupt denen nicht zu, dass die ihn versuchen jetzt gerade zu sagen, ey, du.
Mach es nicht.
Vergiss diese Mission, Alter. Wenn du das jetzt machst, dann ist sowieso die Mission im Eimer. Also in seinem Wahn, diese Mission zu vollenden und überhaupt nicht mehr auf Kritik zu hören, weil er glaubt, das ist das Einzige jetzt, was überhaupt noch funktioniert, verhindert er und vernichtet er ja diese ganze Mission komplett.
Ja.
Das ist ja die Ironie des Ganzen auch noch. Das ist auch natürlich ein starker Satz, ne? Das ist nicht notwendig. Das ist
ja,
nicht
genau.
Möglich, ja, aber ja. Es ist notwendig.
So ein bisschen, es hat so ein bisschen James Bond-Mentalität, ne? So eine Coolness. Oder nee, oder so. Nee,
James Bond würde ich weniger sagen.
Nee, eigentlich so Harrison Ford-mäßig.
Ja, ja. Das sind halt so Shots, wo ich mir auch so denke, okay, das sind Modelle.
Ja, ich verstehe, was du meinst.
Man sieht es halt am Schattenwurf. Der ist nicht. Den Schattenwurf kann man halt nicht.
Ja, es ist ja genauso wie.
Entsprechend positionieren und entsprechend.
Wie mit Wasser. Wasser und Modelle, ne? Das geht ja auch immer nicht.
Ja. 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 Vielleicht, wenn wir jetzt gerade diese Szene haben, mal so ein paar Hinweise noch.
Ja,
was
gerne.
Nolan alles als mögliche Einflüsse gesehen hat für diesen Film. Wir haben ja natürlich jetzt schon exzessiv über 2001 gesprochen, aber zum Beispiel auch Metropolis.
Ah, und woran kann man das festmachen, weißt du das?
Das sagt er, das hat, ist.
Ach so, okay, er sagt
es. Ja, einfach, das ist, hat er gesagt, das sind so. Aber, ja, schwierig. Vielleicht noch am ehesten in dieser
Basis dann.
Technik versus Menschlichkeit, ne?
Also, ja,
Das ist ja auch das Thema von Metropolis. Krieg der Sterne.
Also hat er selber gesagt?
Hat er selber gesagt, ja. Alien.
Aha.
Blade Runner.
Okay, Blade Runner finde ich gut, ja.
Aber sehe ich persönlich jetzt gar nicht so, zumindest nicht im Visuellen.
Ja, ich würde auch Star Wars auch jetzt nicht so pauschal sagen. Also
ja, Star Wars wahrscheinlich eher im Sinne dieses Used Universe.
Ja, ja, okay, ja. Weil, ja gut, Star Wars ist ja schon ein bisschen was anderes, ne?
Ja, aber dieser Used Universe-Look und auch hier sehen wir ja auch, diese Raumstationen sehen ja alle nicht neu aus und Raumschiffe.
Stimmt, ja.
Also ich glaube, sowas wäre dann so ein Punkt, wo er das ansprechen würde. Schatz der Sierra Madre. Der Spiegel, der sagt mir jetzt nichts. Der weiße Hai oder unheimliche Begegnung der dritten Art.
Okay, manchmal sind das ja auch nur so Nuancen, die man irgendwie übernimmt oder die einem irgendwie prägen, ne?
Ja, also Schatz der Sierra Madre, da ist natürlich jetzt viel in dieser Dr. Man-Thematik mit drin, ne? Da, ich weiß nicht, ob du den Film kennst, da geht es ja darum, dass da geht es ja um Goldsucher, wo einer dann auch völlig wahnsinnig wird und die anderen betrügen will. Ne, und dafür auch über.
Das sind ja so klassische menschliche Mechanismen, ne, und Themen. Ja, ja. Also das gibt es ja auch in der Literatur immer wieder. So, und sie haben tatsächlich das Unmögliche geschafft. Sie haben die Endurance stabilisiert und wieder in den Orbit reingebracht. Aber es kündigt schon sich schon wieder das nächste, ich sag mal, Problem an, weil Gargantua sie anzieht.
Genau.
Aber jetzt gehen Dr. Brandt und Cooper erstmal rüber in die Endurance, um zu gucken, ja, was
geht da noch überhaupt
zu retten. Ja.
Und wir haben auch gerade dieses blinkende Lichter gesehen.
Ja, und das muss auch jetzt richtig gruselig sein, wenn du überlegst, du guckst dort aus der Zerstörung raus ins offene All.
Ja, vor allen Dingen, dafür muss ich sagen, steht sie auch ganz schön gut da. Weil eigentlich muss da ja richtiger Sog entstehen, wenn die das alles raus ins Vakuum pumpen.
Wahrscheinlich war das auch schon, die sind ja extra im Anzug. Ne?
Ja, aber normalerweise dürften die sich gar nicht mehr groß so bewegen können. Ne? Also
ach so, das meinst du ja. So, jetzt wird erstmal geprüft, was zu retten ist.
So, das ist natürlich auch so ein 2001-Shot.
Ach, bisschen, ne? Mit dem,
so vom Ende dann, wo sie in Hells Zentralsystem drin sind.
Ne? Genau, ja. Das ist natürlich echt Mist, dass da so viel kaputt ist.
Ja.
Also aber die Eier sind unbeschädigt. Ja. Also die Rückkehr zur Erde ist wahrscheinlich nicht möglich, sagte gerade Cooper. Aber es besteht die Möglichkeit, sich zu Edmonds Planeten durchzuschlagen. Das wäre sozusagen die Hoffnung, die sie haben.
Das wäre quasi ein Plan B.
Mhm, genau. Also jetzt im wirklichen Fall Plan B, weil Plan A klappt ja nicht.
Plan A gab es ja nie wirklich.
So, jetzt werden die beiden Lander und Ranger heißen die beiden Schiffe, oder? Ich glaube, hat er gerade gesagt, ne?
Das weiß ich jetzt gar nicht, habe jetzt nicht so aufgepasst. Ja, genau. Lander ist das eine Schiff. Genau, und das erzählt er ihr ja letzten Endes auch nur,
wieder eine Lüge,
ne? Damit er sich da abstoßen kann gleich.
Mhm. Sehr schön erklärt nochmal von Tars, Newtons Gesetz, der einzige Weg für den Menschen irgendwo hinzukommen, ist irgendwo was zurückzulassen.
Ja.
Tars versucht, oder sagt, das wäre der einzige Weg, die Menschen zu retten, die Quantendaten eventuell zu ermitteln aus dem schwarzen Loch und dann zu senden, weil das ist ja das Puzzlestück, was Murph fehlt, ne?
Genau. Und das finde ich ganz interessant, dass Tars da mitmacht bei dieser Aktion.
Ach so, weil
offenkundig ja von Hal sich
hätte aus es nicht auch gemacht, ne?
Ja, Helen überhaupt nicht. Ne? Mhm. Also nicht nur, dass er Tars nicht die Menschen opfert wie Hal, sondern Tars begibt sich selber in Gefahr, um die Menschen und nicht nur die Menschheit zu retten.
Mhm. Stimmt, ja. Also ja, der ist schon sehr menschlich, ne?
Mhm.
Und ich muss auch sagen, was ganz cool ist, ja, das ist einfach cool gemacht mit dieser Zündung. Das haben wir ja eben, das ist ja quasi nochmal so ähnlich wie beim ersten Start, ne? So von der Musik und so.
Du meinst vom Start, beim Start von der Erde aus.
Genau, ja, beim Start von der Erde aus war das ja ähnlich, hm? Und das ist jetzt auch cool, wie immer mit diesen Countdowns gearbeitet wird. Und vor allem auch, dass Tars jetzt die Kommandos gibt, ne?
Ja.
So. Und dann wird nochmal alles gegeben. Da fliegen Teile ab. Das ist auch ein schöner Satz. Dieses kleine, das kleine Manöver kostet 51 Jahre. Also es ist halt
gut dafür, dass du, kriegst gut dafür, dass du auf die 120 zugehst.
Ja. Also natürlich in Relation zur Erde, ne?
Ja, ja.
So, und
aber das ist ja tatsächlich auch das, das haben wir ja am Ende auch nochmal, müssen aufpassen, sind schon 134 oder was.
Ja, ja. So, und guck mal, ich finde das so cool, wie Tars sich also wie Tars einfach so einfach geht.
Sind sie auf der anderen Seite, ja.
Ja. Jetzt wird nochmal gezählt, ne?
Auch schön, ne? Wie Case ihm noch Honig ums Bart schmiert.
Ja. So, jetzt kommt nochmal die Erklärung von Cooper. Waren es doch eigentlich, ne, 90% oder 95% Ehrlichkeit?
90% Ehrlichkeit.
Genau. Jetzt trennt er sich auch ab und lässt sie auch alleine, damit sie halt weiterfliegen kann zu dem Planeten von Edmunds. Und genau. Cooper fliegt quasi
ins schwarze Loch.
Ja, hinterher. Hinter Tars her. Und was jetzt auch ganz cool ist, ist, dass Cooper weiter redet, um halt sozusagen auch, es ist ja quasi jetzt Wissenschaft, was er da macht. Ne? Er muss ja sozusagen alles beschreiben und so, ne? Und das wird alles ja mit aufgezeichnet.
Ja.
Das ist ja ganz wichtig.
Wobei, irgendwann kippt ja dann auch der Punkt, wo er dann mehr für sich redet, als
ja.
Zu jemandem.
Ja, genau. So, und das ist natürlich jetzt, ich würde sagen, bei 2001 wäre jetzt hier an dieser Stelle
der LSD-Trip,
genau.
Genau, aber das brauchen wir ja im Jahr 2014 nicht mehr.
Genau, weil wir können ja schon weiter erzählen. Also das ist jetzt schon viel, viel weiter. Aber natürlich ist das jetzt alles, ich glaube, das ist einfach riesenspekulativ. Aber es ist trotzdem ein großes Wagnis, daran sich zu trauen, das zu visualisieren. Ja, und das ist wirklich super spannend.
Ja, das ist ganz interessant. Ne? Einige von den Einzelframes, teilweise jetzt hier in diesen Szenen, haben 100 Stunden gebraucht zum Rendern.
Oh.
Und das ganze CGI-Programm für diese Effekte hat 800 Terabyte Datenvolumen.
Was? 800 Terabyte? Ach,
Entschuldigung. Habe ich 800 Terabytes of Data.
Das ist ja unglaublich. Na gut, immerhin, es geht um ein schwarzes Loch. Ne? Da kann man das schon mal machen. Und ich glaube, für ein schwarzes Loch
ist
das
so, es ist jetzt, nicht. Es sieht gut aus.
Ja,
und
ja.
Für Kip Thorne war es auch ganz praktisch. Der hat nämlich während dieser Arbeiten mit dem Visual Effects Team gleich 2 Papers rausgebracht.
Oh, das heißt, einmal, er war auch aktiv, ne,
in der Zeit. Ja, einmal zum Thema Astrophysik und einmal zum Thema Computergrafik.
Ja,
also,
cool.
Ne, da hat er vielleicht auch noch mal ein paar Forschungsgelder ins Budget geholt. Und das ist natürlich auch interessant, ne, dass er mitten im schwarzen Loch den
Schleudersitz
aktiviert.
Aber das ist jetzt
cool. Ja, das ist jetzt so ein bisschen, das ist jetzt so am ähnlichsten vom LSD-Trip noch.
Ja. Ja, 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 das stimmt. Also jetzt gerade dieses Gesicht von der Seite so nah, ne, man sieht ja, die Nase.
Genau.
Und
nur eben, dass es nicht bunt ist.
Genau, und wie er atmet und so, das hört sich ziemlich cool an. Und ich muss sagen, für diesen Tesserakt, in dem wir jetzt ja sind, muss ich sagen, dafür gilt mein größter Respekt, was die visuelle Umsetzung angeht, weil ich das einfach nur total gelungen finde, wie man diese Mehrdimensionalität darstellt. Ich finde es einfach sehr, sehr toll.
Tut man ja in dem Sinne nicht, ne? Wir sind ja immer noch nur in den drei Dimensionen, die wir kennen.
Ja, ja, natürlich. Aber man muss ja auch fairerweise dazu sagen, selbst wir sind ja eigentlich nur in zwei Dimensionen, ne? In der Kinoleinwand, wenn wir von der Kinoleinwand sprechen. Das heißt, wir werden ja sowieso schon immer getäuscht.
Und ja, gut, wobei ja der Film durchaus sich innerhalb von drei Dimensionen bewegt.
Natürlich, natürlich, klar. Ja, aber das ist ja das Unglaubliche auch an der ganzen Geschichte, weil das im Prinzip ja das ist ja jetzt eine Interpretation, eine dreidimensionale Interpretation der Zusammenführung dieser beiden Theorien, die man nicht zusammenführen kann. Ja,
Vierdimensionalität, also, genau.
Genau, ja, ja.
Ja. Der Tesseract oder Hypercube ist auch ein anderer Wort dafür.
Ja.
Ist übrigens schon 1888 als Theorie entwickelt worden.
Interessant.
Von Charles Howard Hinton. Da ging es dann eben um die Frage, wie man einen Würfel in die vierte Dimension überführt.
Interessant.
Das ist durchaus ein älteres
Modell, ne?
Modell oder mathematische Fragestellung.
Mhm.
Und hier sehen wir eben das Zusammenkommen, ne, von den beiden Zeiten oder von den mehreren Zeitströmen, die ja hier keine Ströme sind. Das ist ja auch, ne, also diese ganze Metaphorik zum Thema Zeit würde sich innerhalb dieses Tesserakts nicht mehr realistisch.
Ja.
Weil ja Zeit eben hier nicht fließt, sondern wieder man sich zwischen der Zeit bewegen kann. Obwohl ja durchaus wir Fließbewegungen sehen in diesen Strichen.
Ja,
diesen Bändern.
Ja.
Aber das tut sie ja eigentlich gar nicht. Sie fließt ja nicht.
Nee. Die ist, also Gleichzeitigkeit ist das eigentlich, ne?
Ja, die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen.
Ja, so. Und ich habe da immer wieder so ein Gefühl, und zwar im Prinzip ist dieser Raum, also innerhalb dieses Tesserakts, das ist ja quasi eigentlich ein logischer Raum. Also halt in vier Dimensionen. Unvorstellbar, aber wenn man das jetzt mal übersetzen würde in eine mythische Sprache, dann habe ich den Eindruck, das ist eigentlich die Hölle. Weil ich vom Gefühl her einfach, guck mal, wie er da vereinsamt, wie er da einfach im Wahnsinn eigentlich lebt. Er kann nichts tun. Er kann zwar alles sehen, aber er ist wie gefangen. Also ja, gut, er kann ja noch natürlich nicht mal sterben eigentlich. Ne?
Er kann die Vergangenheit nicht verändern. Ne?
Nee, richtig.
Deswegen kann er auch nichts tun.
Und er kann eigentlich auch nicht sterben. Weil ich meine, wie will er sterben? Das heißt, irgendwie, es hat was von Hölle. Also, gefangen.
Ja, Hölle würde ich jetzt weniger sehen. Aber ja, ist außerhalb.
Aber du weißt, was ich meine. Das ist so diese Verlorenheit. Und dieses, also, es ist nicht das Paradies. Also, er ist auch nicht erhaben. Also, er ist auch nicht überhaben, über Zeit.
Aber ich würde jetzt weniger sagen Hölle, weil dieser Kampf gegen den Irrsinn ist einfach die Tatsache, dass er nicht in der Lage ist, das zu begreifen. Und dafür ist, also, ich wage zu behaupten, die meisten von uns, wenn sie in so einem Raum sich befänden, würden sofort den Verstand verlieren, weil das überhaupt nicht mehr für uns nachvollziehbar ist. Vier- oder Fünfdimensionalität gar. Da haben wir wieder Lindberg.
Ja, aber ich muss sagen, es ist halt, hier guck mal, diese feinen Strukturen da drinne und so. Und auch diese mit dem
Fäden,
Licht,
die die Zeit darstellen.
Genau, das ist einfach, es ist super. Also es ist wirklich richtig toll
gemacht. Ja, es ist eine visuell interessante Idee, auf jeden Fall. Gar keine Frage.
Ja, und das ist halt das, wo er sich von 2001 wirklich sehr, sehr absetzt. Weil hier in die Bilder wirklich ganz, ganz viel Bedeutung reingelegt wird. Und,
ja, das haben sie bei 2001 ja auch, aber bei 2001 geht es halt nicht um die Relativitätstheorie.
Nein, das ist richtig, aber bei 2001 habe ich so das Gefühl, das ist so, ja komm, wir machen es jetzt erstmal abgedreht, weil wir eh nicht wissen, wie wir weitermachen sollen. Also das verstehe ich weniger als das, was ich hier sehe. Da kann ich mehr mit anfangen.
Okay, ja, weil es halt mehr erklärt wird innerhalb des Films.
Ja.
Ne?
So, das ist natürlich, aber das ist halt jetzt auch erstaunlich. Er weiß doch, dass er geht.
Ja, er versucht, die Vergangenheit zu verändern, aber er kann es nicht. Das ist ja auch was vorher mal mit Emilia besprochen wird.
Ja.
Man kann die Vergangenheit nicht ändern.
Ja. Richtig.
Was natürlich auch eine Frage aufwirft, wieso eigentlich nicht, wenn er sich doch innerhalb der Zeit bewegen kann. Und er kann ja auch die Bücher umschubsen.
Ja gut, er kann halt, das ist halt das ist halt sozusagen diese Lösung. Das ist halt Gravitation. Also du kannst sozusagen, also Gravitation ist unabhängig von Zeit.
Ja, oder du aber kannst, er muss es ja auslösen, dass die Bücher aus dem Regal fliegen. Er klopft ja von hinten dran.
Genau, ja.
Aber das kann er ja nur, wenn er sich innerhalb dieser Zeit wenn er da eingreift. Die Bücher fallen ja nicht von sich raus.
Richtig, ja.
Verstehst du, was ich meine?
Ja, schon.
Also er greift ja ein in diese Vergangenheit.
Ja, aber der entscheidende Unterschied ist, nicht indem er eine Zeitreise macht. Weil das ist nicht möglich. Du kannst die Zeit nur über Gravitation überwinden.
Ja, aber er ist ja in dem Moment da.
Nee, das ist er ja nicht. Weil er ist doch, ja in einer anderen Dimension.
Wie bewegt er denn die Bücher?
Ja, über Gravitation.
Ja, nein, eben nicht. Die Bücher stehen ja im Regal und er schiebt sie ja über die Kante, dass es runterfällt. Anders geht's ja nicht.
Ja, doch, aber das ist die Gravitation. Er kann nur
mit der Gravitation. Aber wie denn? Er kann ja nicht die Gravitation verändern
einfach. Doch, das macht er.
Aber wie denn?
Ja, das ist halt, weil er halt in diesem Tesserakt ist. Aus diesem Tesserakt heraus, das ist das, was diese Menschheit der Zukunft, das, was die als Wesen bezeichnet haben, das ist das, was sie schaffen. Sie begreifen die Mehrdimensionalität und können mit ihr arbeiten.
Ja, aber wie kann er das dann? Er ist doch nicht fünfdimensional.
Nein, das ist er nicht. Nein. Aber das ist sozusagen das, was die vorher mit Wesen bezeichnet haben. Aber es sind eigentlich Menschen der Zukunft.
Aber ich bleibe immer noch dabei. Wenn er die Gravitation verändert, dann fällt das Buch nicht automatisch so raus.
Doch, so ist es.
Ja, aber wie soll das denn funktionieren?
Ja, das ist ja. Das sind ja die Daten, die Tars an Cooper jetzt gibt. Und Cooper übermittelt die an Murph, damit Murph die Gleichung lösen kann, die Professor Brand nicht lösen konnte. Also es ist schon wirklich sehr, 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 sehr geschickt gemacht.
Ja, aber dann greift er ja doch ein in die Vergangenheit.
Ja, aber nicht, indem er eine Zeitreise macht.
Ja, das spielt ja Zeitreisen ist ja nichts Ungewöhnliches. Doch. Das machen wir ja ständig. Nur wir können halt nur in eine Richtung reisen.
So gesehen ja, richtig. Aber wenn man so klassisch in Filmen oder in Geschichten von Zeitreise spricht, dann ist es ja quasi Zeitreisen in einem immer in dreidimensionalen Räumen.
Ja.
Und das ist ja von der Logik her nicht
funktioniert. Nee, ist es ja, dann wären sie ja vierdimensional in dem Moment, wenn du in die Zeit zurückreist.
Ja, aber du bleibst im selben Raum und deswegen funktioniert Zeitreisen nicht. Und dieser Raum ist ja mehrdimensional und deswegen kann er mithilfe der Gravitation das überwinden.
Ja gut, Raum ist immer mehrdimensional, ne? Sonst wäre es ja kein Raum. Raum heißt ja, dass es dreidimensional sein muss schon mal. Ne? Was du jetzt meinst, ist, der Raum ist mehr wie dreidimensional.
Im Tesserakt, ja. Jedenfalls kriegt Cooper jetzt auch, kommt er drauf, was gemeint ist.
Ja.
Und er bewegt sich im Tesserakt. Also ich weiß gar nicht, ob man bewegen sagen darf, aber wir müssen sagen,
klar, muss er ja. Das ist ja das, was diese Dimensionalität ausmacht, dass ich mich in beide Richtungen bewegen kann. Ne? Im zweidimensionalen Raum kann ich mich nur links, rechts, oben, unten bewegen, aber nicht vorne und hinten. Im dreidimensionalen Raum kann ich mich vorne und hinten bewegen, aber nicht auf der Zeitachse. Da kann ich mich nur in eine Richtung bewegen. Im vierdimensionalen Raum kann ich mich auf der Zeitachse hin und zurück bewegen.
Ja, aber es ist und bleibt ein Tesserakt. Er macht keine Zeitreise.
Ja, doch. Ja, er macht, was heißt Zeitreise? Das ist jetzt Wortklauberei. Er befindet sich ja in unterschiedlichen Zeiten. Er kann ja auf der Zeit hoch und runter gehen, auf der Zeitachse. Er ist ja nicht in diesem Raum vorhanden.
Ne? Nee.
Das ist das Problem, was ich eben habe. Wenn er nicht in diesem Raum vorhanden ist, kann er eigentlich auch nicht diese Bücher anstoßen.
Ja, doch, über die Gravitation. Er verändert ja nur die Gravitation.
Ja, dann greift er ja auch innerhalb dieses Raums ein, wenn er die Gravitation hat. Verstehst du?
Nee, ich glaube, Markus, du verstehst mich nicht ganz.
Ja, dann sag mir das.
Das habe ich ja gesagt. Also es geht ja darum, es gibt ja einmal die Relativitätstheorie und dann gibt es noch die Quantenmechanik. Mhm. Und Professor Brand hat es nicht geschafft, diese beiden Lehren zu vereinen.
Ja.
Und Murph hat es geschafft. Mhm. Aber nur mit Hilfe der Daten, die Cooper an sie übermittelt. Hier, was wir jetzt in der Uhr sehen.
Ja, was wir jetzt auch schön sehen, wie der Morse-Code, ne?
Genau.
Wie auf den Morse-Tipper.
Ja, also ist natürlich schon ein bisschen erstaunlich, dass sie es schaffen, über, ich sag mal, so ein Binärcode ein so komplexes Ding zu übermitteln, damit sie die Lösung hinkriegt.
Ja gut, das macht ja jeder Computer, ne?
Ja, schon, aber diese Masse an Daten.
Naja, egal. So, ja. So.
Richtig.
Was ist jetzt, aber du wolltest mir ja was erklären jetzt.
Ja, genau.
Das haben wir nicht verstanden.
Ja, und im Prinzip geht das noch nicht. Du kannst noch nicht Quantenmechanik und Relativitätstheorie zusammenbringen. Und Murph schafft es aber.
Ja.
Mit den Daten, die Cooper per Gravitation an sie überträgt. Mhm. Damit kann sie das lösen.
Ja.
Damit entsteht natürlich auch wieder die Gleichzeitigkeit, weil der Raum, der Tesserakt, also ich nenne es jetzt Raum, es muss eigentlich Tesserakt heißen, im Tesserakt, wo Cooper sich befindet, der kann ja nur gegründet werden, weil Murph die Lösung hat, das zu überwinden. Deswegen hat sie jetzt auch den Heureka-Moment.
Dann haben wir ein Zeitreiseparadoxon.
Nein, eben nicht.
Ja, doch, klar. Mm-mm. Wieso nicht?
Nein, weil wir halt in vier Dimensionen oder mehr Dimensionen sogar unterwegs sind.
Ja, das verstehe ich schon, aber darum geht's ja. Du bewegst dich ja auf dieser Zeitachse.
Nein, ich glaube, Markus, das Interessante ist, es ist Gleichzeitigkeit. Und das ist das, was halt uns so schwerfällt zu verstehen.
Ja, ja. Aber naja, wenn es dann, das spielt tatsächlich auch noch keine Rolle, ob es Gleichzeitigkeit ist oder ob du dich auf der Achse bewegst. Sie kann sich ja nur auf der Achse erstmal bewegen. Aber darum geht's nicht. Wenn er in diese Räume eingreift, geht er ja automatisch in diese Räume rein, die noch nicht fünfdimensional sind. Er greift da ja ein.
Ja, aber das Problem ist, für uns sieht es so aus, als würde er eingreifen. Aber man muss eigentlich fairerweise sagen, er hat ja schon längst eingegriffen. Nur halt, um die Geschichte zu erzählen, müssen wir.
Ja gut, das spielt ja keine. Ja, ja, das ist schon klar. Aber er hat ja irgendwie eingegriffen. Von außerhalb.
Ja. Ja, es kann
jetzt
sein,
dass wir auch noch, jetzt sehen ja, wir auch noch mal die Szene. Ne?
Genau, die andere Seite mit der Begegnung. Ja. Das erklärt noch mal kurz diese Anomalie. Und jetzt, also das, was wir eben bei dem Sprung durch das Wurmloch hatten im Raumschiff. Und jetzt taucht Cooper in der Nähe des Saturns auf, da wird er dann ja aufgefunden von der
Raumstation.
Von der Raumstation, wo sich die Menschen zurückziehen konnten. Ja, das wird dann ein bisschen schneller jetzt dargestellt. Ne? Also er wacht einfach auf.
Jetzt ist ja auch schon, was haben wir jetzt? Über 2,5 Stunden, jetzt kann man ja auch mal ein bisschen schneller.
Ja, genau, richtig. Das erste Mal wird etwas ein bisschen schneller gemacht. So, Cooper erfährt, dass er 124 Jahre alt ist.
Auf dem Papier.
Ja. Und jetzt schaut er sich die Welt an. Und man merkt natürlich, es ist ein amerikanischer Film, weil natürlich Baseball gespielt wird.
Ja, Baseball hat ja schon immer eine Rolle gespielt.
Ja.
In der Story, ne? Das ist natürlich auch super, wie das,
ja, das, wie das
Fenster
schön, ja,
auf den Kopf quasi eingeschossen wird. Baseball hat ja schon ganz am Anfang des Films eine Rolle gespielt. Deswegen macht es ja auch Sinn, den jetzt zu zeigen. Als Normalität.
Das ist jetzt auch irgendwie ganz süß, dass, also Cooper wird erklärt, dass
er, ihm benannt.
Genau, er befindet sich auf Cooper Station und ist gerührt erstmal, nee, oder nicht gerührt, aber es findet es witzig, dass er nach ihm benannt ist. Und jetzt erfährt er halt, dass es gar nicht sein Name war, sondern der Name seiner Tochter. Und wir erfahren ja auch, dass es mehrere Stations gibt, scheinbar, ne? So, eigentlich müsste man ja sagen, er ist jetzt eigentlich ja so eine Art Legende, die da rumgeführt wird, ne?
Ja, wird ja erzählt, ne? In der Highschool habe ich einen Aufsatz über sie geschrieben.
Ja.
Weiß alles über ihr Leben auf der Erde. Und er scheint ja auch so der Kurator von seinem Museum dann zu sein.
Ja, das ist schon echt witzig, ne? Und das, ich muss sagen, am Anfang komme ich immer gar nicht drauf, warum diese Videos, diese O-Töne da aus dieser Doku gezeigt werden.
Weil wir die halt ja noch haben, ne?
Genau, richtig. Und das wird mir immer erst am Ende klar. Ach ja, da. Ne? Hier sehen wir es ja schon am am Eingang zu seinem Haus, was ja sozusagen
übrigens
als Museum eingerichtet ist.
Eine, oder nachgebaut, vermute ich eher, ja. Das ist ja auf der Raumstation, die werden ja nicht das ganze Haus abgetragen und in die Raumstation
verbracht. Nee, nein.
Eine der visuellen Inspirationen noch für das Haus und die Farm war übrigens Andrew Ryeth, Christinas Welt. Also ein Gemälde.
Ah, oh, okay.
Ja. Also es, wenn man das googelt, das hat jeder eigentlich schon mal gesehen, irgendwo wahrscheinlich.
Ja.
Ja, kuratorisch vielleicht nicht ganz so gut gelöst mit den ganzen Bildschirmen, wo sich die Stimmen überlagern.
Ja, das ist so ein bisschen wie im Baumarkt, ne? Wo dann welche komischen Produkte angepriesen werden.
Da wären Hörstationen besser wahrscheinlich als, ja. Also mit Hören, mit ja. Kopfhörern oder so.
Ist auch interessant, dass Tars da einfach so in diesem Raum.
Ja, nicht mal im Lager, ne?
Ja.
Aber das Museum scheint sowieso noch nicht so richtig eröffnet zu sein, habe ich das Gefühl.
Ja, stimmt.
Aber vielleicht wollte er warten, bis Cooper
sich das nochmal anschaut. Hier ist auch nochmal ein bisschen Witz drin, ne?
Mit der Ehrlichkeit und dem Humor.
Ja. Gespeichert. Das ist halt jetzt auch irgendwo witzig. Automatische Selbstzerstörung. Und Tars will ihn ein bisschen ärgern. Vor allem das Ärgerliche ist ja, oder das Verrückte ist ja, dass Kip ja scheinbar eine Selbstzerstörung hatte oder zumindest so manipuliert wurde, dass da irgendwas explodiert, ne?
Kommt ein Mann zum Arztwitz.
Ja. Das ist wirklich schön. Und was ich auch cool finde, ist, dass wir jetzt Cooper wieder auf seiner Veranda sitzen sehen.
Ne, und er sagt ja auch, es war nie so sauber. Ne? Stichwort Staub. Den gibt's hier ja nicht auf der Raumstation.
Ja. So, jetzt gibt's das große Wiedersehen.
Beziehungsweise ein ganzer Haufen seiner Verwandten,
die er ja gar nicht kennt,
sieht ihn ja jetzt zum allerersten Mal überhaupt.
Mhm. Ja, und jetzt haben wir wieder diese Orgel,
genau,
die aufblüht. Und jetzt sehen wir Murph als uralte, als 90-Jährige.
Ellen Burstyn.
Ja.
Das ist die Schauspielerin. Ja, ist natürlich auch
das ist sehr
extremer irre. Moment, ja. Ne, wenn du überlegst, er hat sie ja das letzte Mal mit 10 Jahren gesehen.
Ja.
Und jetzt ist sie
90.
Viel, viel älter als er selbst.
Ja, das ist irre.
Das ist ja auch so ein Moment, also ne, ich meine gut, er hat den Tesseract überlebt, dann würde er das auch überleben, aber normalerweise wäre das schon so ein Moment, wo man wahrscheinlich
ja.
Den Verstand auch verlieren würde.
Ja. Ja, das ist ja auch, deswegen ist es ja auch so unbegreiflich.
Aber gut, das ist ja nur generell ein Problem, dass viele Filme und Geschichten haben, dass Leute oft tendenziell etwas zu cool auf Sachen reagieren, die jedem anderen den Verstand verlieren lassen würden.
Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Aber ich finde, das ist schon, die beiden wissen ja, um welche Theorien es handelt. Ne? Ich meine, die kennen das Phänomen ja zumindest in theoretischer Sicht.
Er sogar aus praktischer.
Und ich finde, es ist ein sehr, sehr schönes Wiedersehen. Weil die sind versöhnt. Und das ist halt das Tolle, dass dieser Film das auch noch hat. Diese
Vater-Tochter-Beziehung versöhnt. Leider nur mit ihr, ne?
Ja, genau, weil was ist.
Ja, der wird wahrscheinlich schon gestorben
sein. Ja, also, ne? Stimmt, das erfahren wir nicht.
Ja, der ist einfach raus jetzt.
Das stimmt, der wird einfach
fallen gelassen. Wo sie ihn umarmt hat, nachdem sie die Lösung herausgefunden hat, danach taucht er nicht mehr auf.
Ja.
Und aber er ist ja auch der ältere Bruder, ne? Also,
ach, stimmt, ja, nahe, dass er vielleicht ist, schon ne? Ja. Aber was trotzdem irgendwie ganz schön ist, guck mal, er kennt die ganzen Leute da alle nicht und die nehmen ihn auch gar nicht richtig zur Kenntnis. Aber sie hat eine Familie, eine große Familie. Sie hat ein Leben gehabt.
Ja, ja, klar.
Und das ist jetzt auch noch mal schön, wie Dr. Brandt mit Case auf dem
Planeten.
Ja, und sie beerdigt ja Edmunds ja auch noch mal gerade. Ne? Also, oder wir sehen zumindest so eine Art Grab.
Ja, ja, bin ich mir gar nicht so sicher, was da genau passiert.
Ja, ich glaube, wir sehen es gleich nochmal, ne?
Ich glaube, er gräbt eher den Ding ins Aus erstmal, oder?
Ja, weiß ich nicht. Aber das ist auch cool, wie jetzt Cooper und Tars beide einfach sich ein Ding klauen.
Ja, jetzt
da,
ja,
das Edmunds. Ist die Beerdigung. Ja, ja. Das ist, also, ob er da jetzt mal, liegt oder nicht, ist ja egal. Aber die Atmosphäre scheint ganz gut zu sein. Sie kann atmen.
Mhm. Ja, das Problem war ja nur, dass er vor 3 Jahren aufgehört hatte zu senden.
Mhm, ja.
Sonst waren ja die Daten gleich gut.
Ja, das stimmt. Und das ist cool. Der Film hat sogar noch eine Offenheit, weil die Menschen sind ja erstmal nur gerettet auf Raumstationen. Aber trotzdem, eigentlich sind Plan A und Plan B geglückt. Nur, dass wir jetzt die Verwirklichung von Plan B gar nicht mehr sehen.
Müssen.
Wir sind ja, genau, müssen. Sondern wir wissen einfach, okay, die Geschichte geht weiter. Die Menschheit wird wahrscheinlich auch auf einem neuen Planeten sich was aufbauen können.
Ja, in unserem Zuhause. Ne? Das ist ja das, was sie am Ende sagt.
Ja.
In unserem neuen Zuhause, da haben wir es ja.
Ja. Genau, und Brand baut sich da schon was auf. Man sieht auch schon richtig viele
Lichter.
Ja.
Das ist ja schon eine kleine Kolonie geworden.
Ja, ja. Ja gut, sie ist ja auch mit der Endurance dahin gelandet, ne?
Ja. Ja gut, aber da war ja keiner außer ihr mehr.
Ja. Wow. Also.
Von den Nolan-Brüdern.
Ja, das genau, kann man vielleicht auch nochmal erwähnen, dass sein Bruder ja auch da mit dran geschrieben hat.
Ja, vor allen Dingen, das Projekt gab's da ja schon relativ lange, ne? Das war ja schon 2006. Gab es ja schon die ersten Ideen, da hat noch Steven Spielberg.
Heun van
Heutema,
oder wie der heißt, der
Kameramann. Heute von Heutema, ja.
Ja, genau. Der das ausnahmsweise mal gedreht hat mit ihm. Ja, unfassbar, Markus. Ich glaube, das war auch einer unserer längsten Folgen.
Ja, das ist, das könnte die längste bisher gewesen sein.
Ja, ein gewaltiger Film. Ich würde sagen, wir können auch relativ bald jetzt schon zum Ende kommen. Willst du relativ. Zum Ende noch was? Genau, relativ, das ist ja auch ein Thema. Der Abspann läuft. Willst du noch irgendwie abschließend was sagen?
Eigentlich nicht, nein.
Ja.
Ich habe eigentlich kein Schlusswort.
Gut, ich vielleicht nur auch ganz kurz.
Ich hätte zwar noch ein paar Fragen, aber ich glaube, da kommen wir nicht auf ein Ende.
Nee, das stimmt, das ist auch, wir haben auch schon viel darüber geredet und auch diskutiert. Ich will auf jeden Fall nur noch mal kurz Danke sagen, dass wir den zusammen geguckt haben. Ein wirklich grandioser Film. Und wenn man noch mal die Gelegenheit hat, den vielleicht doch noch irgendwann mal bei einer Aufführung im Kino zu sehen, dann würde ich sagen, das lohnt sich auf jeden Fall, weil es einfach gewaltige Bilder sind und einfach auch aus meiner Sicht ein sehr emotionaler Film ist, der auch für mich sehr schön, also auch wenn ich mehr Fragen natürlich habe als Antworten, das Thema Quantenphysik und Relativitätstheorie sehr schön visuell in eine Geschichte packt, auch mit sehr aktuellen Fragen eigentlich. Ne? Von daher Vielen Dank heute.
Ja, da steht es auch nochmal. Tom 15, Murph 10 Jahre. Also Tom ist 5 Jahre älter als Murph gewesen. Dann ist naheliegend, dass er schon tot ist. Er hat ja auch das anstrengendere Leben gehabt. Da.
Genau, richtig, ja.
Ja. Ja. Ja, das, wie gesagt, ich habe eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer dem, was ich gesagt habe.
Genau, wir haben I Went to Films geguckt. Wir waren I Went to Films und haben Interstellar geguckt, ne? Von genau. Christopher Nolan.
Ja, dann bleibt uns nur zu sagen, alles Gute und bis zum nächsten Mal.
Und nochmal ganz kurz der Hinweis auf unsere Steady-Seite, wo ihr unser Projekt mit einem kleinen monatlichen Beitrag unterstützen könnt. Der Link dazu auf iwenttofilms.de. Vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Bis dann.
Tschüss.
I Went to Films. It's not a film school. Ein Audiokommentar von Markus und Martin. Weitere Infos unter iwenttofilms.de und im Social Web bei Facebook, Twitter und Instagram.